Von der Kreisliga bis zum Bolzplatzglück. Jede Woche neu das runde Lederstück. Taktik, Tore, Emotion, an alles ist dabei. Hier kommt Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte, sei bereit. Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte.
Du bist jetzt sehr lange schon in dem Thema, ja, und auch im Sport. Ist Deutschland unsportlicher geworden? Ich frage mal ganz provokant, wenn ich sehe, wie lange mein Sohn brauchte, der jetzt 13 ist, eine Vorwärtsrolle hinzukriegen. Weil die das in der Schule einfach nicht gelernt haben. Weil dir das keiner gezeigt hat. Ich glaube, wenn wir das zu Hause nicht gemacht hätten, würde der das immer noch nicht können. Ist das was, wo wir auch ran müssen?
Ja, wir müssen auf jeden Fall dran. Und jetzt im Fußball, wenn wir es auf Fußball erstmal wieder schieben, dann hatten wir als Ausbildungsmittel immer den Bolzplatz. Das heißt, da haben wir jetzt noch so der Bolzplatz als, da, was hast du da gemacht? 3 gegen 3, 4 gegen 4, genau. 5 gegen 5.
Das, was da war.
So. Wenn du Glück hattest, waren da Kids, die auch Bock hatten.
Genau.
So, dann konntest du gut werden. Das heißt, da hatten wir genau diese Elemente, über die wir sprechen. Und Freizeitverhalten hat sich ja verändert. Das heißt, das, was früher nach der kürzeren Schule in der Freizeit passiert ist, an Klettern, an Fußball,
war
an
Sport.
War genau, das war anders. Ja. Dann hattest du noch gar nicht die Möglichkeit mit dem Handy. Das heißt, der Druck rauszugehen und sich zu bewegen war viel größer. Ja. Jetzt haben wir länger Schule, kein schlüssiges Sportkonzept an vielen Orten. Und natürlich werden wir dadurch unsportlich. Ja, ne? Und wir haben mehr Ablenkung. Mhm. Und würde man jetzt fragen, ist Sport wichtig zum Großwerden, würden fast alle sagen, ja. Also brauchen wir gute Sportkonzepte. Auch nicht nur, wir haben Handball, Basketball mit drin in unserem Konzept. Das heißt, wir wollen das gar nicht nur für den Fußball haben, wir wollen das auch gerne polysportiv haben. Und da brauchen wir, Kinder müssen über die Schule eigentlich schon mindestens 3-mal die Woche einen Zugang zu gutem Sport haben. Und dann kommt Verein. Und deswegen auf jeden Fall, und wenn wir das antizipieren in die Zukunft, auch mit den ganzen menschlichen Skills, die im Sport drinstecken, dann würde ich jetzt schon sagen, dass wir es unbedingt brauchen.
Ich sehe das wieder bei meinen Kindern, ja. Dann geht es wieder an den Lehrermangel. Und die erst, und dann ist ein Sportlehrer ja nicht nur Sportlehrer, sondern er hat dann auch noch von mir aus Englisch oder Bio oder was auch immer. Und du siehst immer, wenn dann ein anderer Lehrer ausfällt und etwas vertreten werden muss und der zum Beispiel dann Bio vertreten kann, ist das erste, woran immer gekürzt wird, der Sportunterricht. Ich finde das ganz erschreckend.
Deswegen ist das Konstrukt, was wir haben, wo du mit 30 Kindern in 5 Gruppen auf 4 Feldern, einer hat dann Pause, einmal 6 Kinder haben Pause, einteilst nach zum Beispiel die Mädels, die nur mit Mädels spielen wollen, die Unsportlichen zusammen, aber auch eine talentierten Gruppe, wo du 8x3 Minuten 3 gegen 3 polysportiv spielst, ist das, was jeder machen kann. Das heißt, das ist das, was wir allen beibringen, weil das muss nicht ausfallen. Weil das kann jeder machen. So, und dann bist du in der Situation, dass wenn man, und das ist wieder die eine Stunde Zeit, die man sich nehmen muss, das anzugucken. Weil wenn wir dann fachfremd mit technisch-taktischem Wissen Sportarten vermitteln wollen, das klappt nicht. Deswegen brauchen wir einfache Konstrukte, die jeder machen kann. Und darin können wir Werte coachen. Das heißt, wir machen das dann so, wir sagen, pass mal auf, ich sag dann, wenn ich mach das dann mal, also es gibt heute eine Regel, es gibt keinen Streit. So dieses sich darüber streiten, wer jetzt Einwurf hat und so, das hilft halt nicht, wenn du alleine mit 30 Kindern auf 4 Feldern spielst. So, dann machst du nach den ersten 2x3 Minuten, sagst du, geht mal zusammen in dem Team und redet mal über habt ihr wirklich alle gedribbelt und geschossen? Und dann reden die diese Dreiermannschaft untereinander, aber ein Kind stand vielleicht nur im Tor. Wie kriegen wir das denn hin, dass das Kind nicht im Minitor steht, sondern mit nach vorne läuft? Und dann spielst du weiter, dann machst du einen kurzen Pause und die Kinder sprechen darüber, wie sind wir denn Fair Play? Sind wir gut miteinander umgegangen? Sind wir auch gut mit dem Gegner umgegangen? Weil es soll allen Spaß machen. So, dann kannst du Werte machen, Werte vermitteln. Und das muss nicht ausfallen, weil das kann jeder machen. Das kann die Biologielehrerin, kann das machen. Das und diese Konstrukte brauchen wir. Deswegen ist Einfachheit und Umsetzbarkeit ein absoluter Schlüssel. Das Verrückte ist ja, anders als bei Ernährung. Bei Ernährung sind ja die Sachen, die am meisten Spaß machen, die am wenigsten helfen. Zumindest perspektivisch.
Ja.
So, das vierte Bier macht ja Spaß manchmal.
Ja, aber na.
Und die dritte Kugel Eis, die freut einen dann auch. So, das ist ja da anders. Das, was am meisten Spaß macht, ist ja auch noch das, was am meisten bringt.
Ja.
Deswegen haben wir eigentlich eine ganz verrückte Situation, dass das, was am meisten Spaß macht, am meisten bringt und trotzdem ganz lange viel zu wenig gemacht wurde.
Hannes, ich habe ganz bewusst in all den Jahren meine Fußballkinder, also ich habe eine Mannschaft begleitet von ganz klein auf, ja, wo die Schienbeinschoner größer waren als das potenzielle Talent, und sind 8 Jahre durchgegangen, jetzt mit einem halben Jahr Pause, weil ich einfach dachte, okay, nach der Landesmeisterschaft, genau in dem Umbruch, Kleinfeld, Halbfeld, Mecklenburg-Vorpommern spielt Landesliga, auch völlig bekloppt. Landesliga spielt Halbfeld, Kreisliga spielt aber 16er zu 16er, wie heißt das? Ich weiß nicht, ist das das Norweger Modell oder so? Verkürztes Großfeld. Was ich überhaupt nicht verstehe, wo ich sage, in einer Altersklasse werden unterschiedliche Modelle gefahren, nur weil das eine Kreis und das andere Land ist. Und habe dann gesagt, okay, jetzt gehen sie aber aufs Großfeld in die C-Union, jetzt gibt es einen Trainer-Cut. Ist vielleicht gut, neue Ansprache und so weiter. Viele sagen ja Mensch, vielleicht ist auch alle zwei Jahre ein Wechsel gut oder jedes Jahr. Hier gab es das in dem Konstrukt nicht, weil auch mein Sohn einfach mit in dieser Mannschaft war und nur so rutscht man ja meistens da irgendwie rein. Jetzt hat das irgendwie nicht ganz so gut funktioniert mit dem neuen Trainerteam, sodass ich nach einem halben, dreiviertel Jahr da wieder mit reingerutscht bin, aber auch mit einem neuen Trainerteam dazu, sodass das irgendwie
in der C-Jugend jetzt?
Jetzt in der C-Jugend, genau, so kurz nach der Winterpause. So, da hat man gegen den Tabellenletzten im Abstiegskampf, die haben vorher irgendwie in 10 Spielen 5 Tore gemacht, bei uns 6 in einer Halbzeit gegen uns, und irgendwie hat man gemerkt, da ist der Wurm drin, da muss man jetzt was machen. Hätte es mir gerne anders gewünscht, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich fand es gut, dass zu einem gewissen Zeitpunkt einfach mal ein Trainerwechsel stattfindet, dass ich eine andere Ansprache habe. So. Was ich aber in all den Jahren gemacht habe, ist polysportiv, glaube ich, so hast du es genannt, versucht zu arbeiten. Also ich habe die immer mal mitgenommen zum Boxen, zum Handball, zum Volleyball. Wir waren im Tanzstudio, haben getanzt. Ist das sinnvoll, mehrere Sportarten auch bei Fußballern anzubieten und sie zu mischen? Ist es sinnvoll, vielleicht auch ein zweites Hobby zu haben, auch ein sportliches Hobby? Oder sagst du, nee, also wäre schon geil, Fokus bleibt beim Fußball?
Das kommt, also erstmal von der, in der C-Jugend haben wir 11 gegen 11, das heißt, wir würden jetzt sagen, trainier trotzdem im Kern so weiter. Und am Spieltag hast du halt dein großes Spiel. Polysportiv zu arbeiten ist auf jeden Fall gut, unterschiedliche Bewegungsmuster, auch unspezifische Bewegungsmuster drin zu haben, ist gut. Ich habe ein bisschen ein Thema, wenn zweimal die Woche trainiert wird und die Leute hören dann polysportiv und die machst die Hälfte der Zeit das was anderes. Mhm. Sag dann mal, wenn du jetzt dein Kind zweimal die Woche zum Schach schickst und es spielt die Hälfte der Zeit, Mensch, ärgere dich nicht.
Ist doof.
Finde ich ein bisschen komisch. Ja. Das heißt, das kommt ja oft so aus dem LLZ-Bereich, das Polysportive, die haben aber dann viel mehr Training. Und dann ist es auch völlig korrekt, unterschiedliche Sachen zu machen. Ich finde jetzt die Alltagsbewegung, das Trampolin, Fangspielen kannst du im Training natürlich auch. Das soll eigentlich woanders herkommen. Wie oft habt ihr Training mit der C-Jugend?
Zweimal.
Ja.
Nicht mehr Platzkapazitäten.
Ja, dann würde ich jetzt sagen.
Das ist aber immer, also in der Tat war das bei uns eine dritte zusätzliche Einheit.
Ja,
also Fußball hat selten nicht drunter.
Nein, dann ist es super. Okay. So als zusätzliches Modul und ab dreimal die Woche finde ich das auch gut. Und sonst kannst du natürlich Bewegungsmuster. Warum sollst du nicht im Warmmachen auch einen Handstand machen?
Ja.
Also jetzt mal so, du kannst ja auch jetzt in dem ersten Aktivierungsblock oder in dem Zwischenblock auch andere Bewegungsmuster drin haben. Da finde ich das top, wenn dann zwischendurch mal, also unser Schulkonzept ginge auch in einem Training, wo du dann mal da die drei Felder aufbaust, und wir machen das jetzt immer, wir haben das jetzt in Brandenburg gemacht, da haben wir erstmal gespielt, nach der Aktivierung 3x3 Minuten Basketball, Handball, Fußball, haben einmal gewechselt, spielt jeder 9 Minuten netto andere Sportarten, das kann man super einbauen, aber der Kern bei 2x die Woche muss Fußball sein, deswegen würde ich das eher dazu sehen, und die gut werden wollen, also wenn die es in sich tragen, machen die mehr Sport hoffentlich, ein paar Spieler von euch, als zweimal die Woche. Ja, genau, und dann kommt das Polysportive ja eigentlich auch daher. Jetzt mit Josua Kimmich waren wir zusammen, das war ganz witzig, haben die Fortbildung gemacht, habe ich so polysportiv gefeiert. Habe ich dann gefragt, und Josua, hast du auch mehrere Sportarten gemacht? Nee, ich habe nur Fußball gespielt. Ja. So, also ich würde dann halt ein bisschen aufpassen bei zweimal die Woche Training, dass wir schon einen klaren Kernfußball haben. Ja. Das verändert sich mit mehr Trainingseinheiten, verändert sich.
Wie wichtig ist der Part gesundes Bewegen dabei? Also wir arbeiten da mit einer Physiotherapeutin zusammen, die kommt auch regelmäßig und macht wirklich Stabi, also dass sie wirklich merken, ich muss vielleicht gewisse Fußstellungen, Beinstellungen anders machen, um auch meinen Körper auf Dauer nicht zu schaden. Vor allen Dingen in diesen Phasen Wachstum und so weiter und so fort. Ist natürlich aber was, wo du sagst, ist ein Mehrwert vielleicht,
ja,
aber auch ein Mehraufwand.
Ja, ich bin da ein gebranntes Kind. Ich habe das ja gesagt, dass ich bei den Handballmädels, wann immer ich kann, da mitgehe und wir echt auch schwere Verletzungen haben, was uns und den Familien und den Kindern natürlich extrem wehtut. Ja. Also es ist nicht nur bei uns, sondern in dieser ganzen Community. Deswegen ist Gesundheit ein Riesenteil davon. Und Gesundheit in der Pubertät, wenn die dann Wachstumsschübe haben und so, die Jungs und Mädels, dann ist das halt auch krass. Und Fußball, Handball sind einfach auch krasse Kräfte, die wirken. Das heißt, das zusätzlich zu machen und auch Landen zu üben, koordinative Elemente zu üben, auf jeden Fall. Aber eins ist auch klar, wir können ja die Kräfte des Spiels nicht ignorieren. Das heißt, wenn du Fußball oder Handball spielst, dann wirken da Kräfte. Wenn du es selten erlebt hast und dann kommt die Kraft, dann ist das auch Verletzungsgefahr. Das heißt, wenn wir jetzt mit unseren Trainerinnen, Nationaltrainerinnen und Trainern und auch insgesamt mit den Menschen sprechen, dann sind wir auch Verletzungsprävention, weil du dir zwar in der Situation wehtun kannst, aber wenn du es gar nicht erlebst, also wenn du diese Kräfte nicht erlebst, dann ist natürlich die Gefahr, dass dieser eine Moment dich überfordert, auch groß. Und deswegen ist diese saubere Steuerung auch mit der Belastungsverlässlichkeit, wenn du jetzt in einem Training 8x3 Minuten in den kleinen Spielformen bist und im zweiten Mal die Woche nochmal, dann hast du 16x3 Minuten. Das hat dann ja eine Verlässlichkeit, wenn du das immer machst. Und deswegen sind wir auch Verletzungsprävention, aber natürlich kann man sich in dem Moment wehtun.
Ja, ja.
So, Fußball ist ein Verletzungssport und Handball auch. Und das, was du zusätzlich machen kannst, unsere Mädels haben immer auch geturnt. Die sind ganz viel auf dem, wir sind ja nicht bei mir zu Hause. Die sind auch ganz viel auf dem Trampolin, wo die viel machen. Und trotzdem können wir nur Wahrscheinlichkeiten reduzieren. Aber ich finde das genau richtig, das mitzubedenken. Landungskontrollen, koordinative Elemente, Starten, Stoppen, im Wahrmachen zu haben, das zu kombinieren, den Rhythmus des Trainings auch zu variieren, zu sagen, ey, pass mal auf, nach 5x3 Minuten, deswegen haben wir auch diese Zwischenblocks, da muss es auch mal gut sein mit noch ein Zweikampf und noch ein Zweikampf. Alleine, wenn ich auch einen Überzahlspieler schlau nutze, dann habe ich nicht mehr so viele Zweikämpfe, das heißt auch den Rhythmus zu machen, deswegen auch bitte kein ganzes Training mit Shotclock, sondern mal ein Element mit einer Shotclock. Plus halt das, was du präventiv beschreibst, das finde ich großartig. Wenn wir am Ende aber zu wenig Fußball gespielt haben, weil wir die ganze Zeit was anderes gemacht haben, dann klappt es auch nicht. Und deswegen ist das auch nicht ja oder nein, sondern es ist irgendwo zwischen 0 und 100. Und das ist auch das Ausprobieren. Aber ich finde das natürlich super, wenn ihr solche Angebote schafft, drumherum einfach auch was mit den Kindern zu machen. Und dieses Teamgefühl, weil im besten Fall sind das ja auch Freunde und die haben Bock, was zusammen zu machen. Und das, was ich erlebe und was wir erleben, ist wirklich unglaublich, wie wichtig so eine Fußballmannschaft sein oder eine Handballmannschaft sein kann, wenn das gut moderiert ist. Und du lernst ja auch Menschen anders kennen, weil du dich so sehr brauchst.
Ja.
Du wirst halt gebraucht. Wo ist, also du wirst ja auch Leute in einem Büro später haben, die das Gefühl haben, boah, dem geht's jetzt aber gerade nicht so gut, ich helfe dem jetzt. Und eigentlich steckt das alles auch in unserer Sportart drin. Deswegen fühlt es sich ja auch so kostbar an, weit über das eigentliche Spiel hinaus. Und Verletzungen wirklich, ich hasse es auch, ich bin auch zu sensibel dabei, weil mich das echt auch mitnimmt oder uns mitnimmt. Weil das würde ich natürlich am liebsten ausblenden, weil das ist schon eine Schattenseite in dem ganzen Ding, dass Fußball einfach ein Verletzungsspiel ist.
Mhm. Und das, was du eben gesagt hast, ich glaube im letzten Podcast habe ich das auch schon gesagt, genau das war auch der Grund, warum ich eine Stunde, anderthalb Stunden vor Trainingsbeginn da war. Jetzt nicht auf Verletzung bezogen, sondern auf das Teamgedanke, das ist doch eigentlich das Geile. Dafür machen wir den ganzen Bums, also dass du wirklich als Team zusammen. Und ich habe gerne mal die These aufgestellt und gesagt, ich glaube, du wächst als Team vor allem außerhalb des Platzes zusammen. Dann gehst du, wenn du da miteinander durchs Feuer gehst, dann machst du es auf dem Platz auch. Und es war dann am Ende wirklich immer so, dass die Spieler auch 60, 90 Minuten vor Trainingsbeginn da waren, weil sie sich einfach miteinander auseinandergesetzt haben. Deswegen fahren wir ins Trainingslager. Ja, da ist natürlich der sportliche Teil wichtig, aber vor allem das, und ich glaube, da. Wir sind 2014, glaube ich, Weltmeister geworden, weil alle sagten, ja, wir waren außerhalb des Platzes einfach eine Band, die auch funktioniert hat. Das ist, glaube ich, ein riesen Ding, aber kostet viel Zeit.
Wir sind 2014 noch Weltmeister geworden, weil diese Spieler noch keine Videoanalyse in der Jugend hatten. Vor allem keine gegnerorientierte Videoanalyse, weil die Videos gab es noch nicht.
Ja. Haben die schon 3-3 oder?
Nein, also, aber die hatten den Bolzplatz noch und die hatten die Taktisierung des Nachwuchsfußball ging gar nicht, weil wenn du kein Video vom Gegner hast, weißt du nicht, wie die spielen.
Ja.
Also kannst du es nicht in die Woche einbauen.
Ja.
Und das war noch die letzte Generation, die, deswegen ein paar Sachen sind ja auch aus Versehen passiert. Das ist sensationell, wenn du das so machst und wenn ihr das leisten könnt, das kann nicht jeder leisten.
Die wenigsten, sind wir ehrlich, die wenigsten.
Genau, und deswegen ist dieses Grundkonstrukt anzubieten, in dem Wissen, dass das viel ist, im Ehrenamt dahin zu gehen, zweimal die Woche die Felder aufzubauen und diese Plattform zu geben, das ist phänomenal. Wächst du nur außerhalb vom Platz zusammen? Nein, wir würden jetzt sagen, nehmt diese, bei uns kommen dann auch in der U20 in den Pausen zwischen den Spielen die Mannschaften zusammen und machen Huddle, gehen wirklich zusammen, auch mit dem Kontakt. gibt außer NBA zum Beispiel eine Studie, Mannschaften, die sich öfter berühren, sind erfolgreicher. Das heißt, wenn du das NBA guckst, da fällt ja einer hin und drei gehen hin und helfen hoch. Das wirkt im ersten Blick für unser deutsches Gehirn ein bisschen übertrieben, aber ich finde es unglaublich gut, dass nicht einer hingeht, sondern drei. Das heißt, diese auch im Training formelle Momente zu schaffen, wo du als Mannschaft, als kleine Gruppe zusammengehst, da drin wir bei uns besprechen, wie gewinnen wir das nächste Spiel. Weil wenn die über Gewinnen sprechen, sprechen sie automatisch über Inhalte. Und da kannst du auch ins Training so kleine Teambuilding-Momente einbauen. Und dann kommt das außerhalb vom Platz natürlich dazu.
Ich finde das, was du sagst, da kann der Fußball wahrscheinlich auch aus anderen Sportarten ganz viel lernen. Logischerweise muss jeder von jedem irgendwie was lernen, weil überall dieses 3 gegen 3 kommt ja, glaube ich. Also für mich war das Streetball als Jugend, wo wir einen Basketballkorb hatten und darauf gespielt haben. So, das ist ja nichts anderes als das 3x3, was ihr jetzt.
Wahrscheinlich ist es so entstanden, dass da viele Leute auf einem Basketballplatz waren und die haben überlegt, wie schaffen wir es, dass alle spielen können. Und die, die müssen kein Torwartthema lösen. Wir haben ja noch einen Torwart im Handball und Fußball. Ja, natürlich. Aber wir haben auch Doppelmoral im System. Also wenn wir sagen, wir wollen Persönlichkeiten haben und reden aber die ganze Zeit im Training und es gibt nie einen Raum, wo ein Spieler sprechen kann und dann wollen wir jemanden haben, der später auf dem Platz Verantwortung übernimmt, das ist Doppelbotschaft. Ja. Wenn wir Dribbler haben wollen, aber wir haben immer Trainingsformen, wo der passt, die beste Lösung, ist es Doppelmoral, also es ist nicht korrekt. Also wir rufen manchmal nach Dingen, die wir gar nicht machen.
Okay, dann lass uns mal gleich drauf einsteigen, ja, weil wir rufen manchmal nach Dingen, die wir gar nicht machen und wir rufen ja auch, also wir Trainer rufen ja auch rein im Training, wir rufen rein im Spiel. Wie siehst du das? Was ist so aus deiner sportwissenschaftlichen Sicht auch, sollte ich als Trainer im Spiel die Klappe halten komplett und meine Spieler machen lassen einfach und wenn nicht, wann sollte ich was reingeben und wann nicht?
Es gibt auch da gibt es ja verschiedene Mythen im System. Ich würde auf keinen Fall die Klappe halten, sondern wir würden, ich finde so die Ernährungspyramide ist oft ein guter Vergleich, weil es gibt ja Wasser trinken und Obst und Gemüse essen, was man so machen muss. Und Wasser trinken musst du ja jeden Tag machen. Mhm. Wir sagen immer, das Wasser trinken des Coachings ist, die Kinder zu motivieren, gemeinsam anzugreifen, gemeinsam zu verteidigen. Weil sonst kommst du im Breitensport in Situationen, so der Ball, erstmal der Ball ist weg, dann ist eine Pause, also sorgen wir dafür, dass schnell ein neuer Ball kommt, das ist eigentlich auch schon Coaching. Und also ein bisschen die Organisation drumherum, dass ich schnell weiterspielen kann, ist schon mal, würde ich da schon mit reinzählen. So im nächsten Moment, wenn vorne ein Tor fällt, würde ich jetzt schon sagen, und weiter geht's und wieder verteidigen. Mhm. Wenn du hinten, wenn der Ball ins Aus geht, so komm schnell weiter, wir spielen in die Richtung. Also das und da, alleine wenn du das machst, sprichst du ja schon mal relativ. Wenn wir dann das ein bisschen taktisch verbinden und Spielprinzipien mit reinbringen, dann hätten wir ein Prinzip defensiv, das ist aus guten Positionen Zweikämpfe führen und gewinnen. So, und jetzt kann diese gute Position in der C-Jugend, wenn du Flanken verteidigen machst, anders sein als im Foninho beim Bambini-Fußball, wo wir 1-gegen-1 spielen. Aber es stimmt immer. So, das heißt, wenn ich schlecht stehe, komme ich auf hohem Niveau gar nicht mehr in Zweikampf. Das heißt, ich würde versuchen, ihnen zu helfen, gute Positionen zu haben im Zweikampf. Und dann habe ich schon viel gemacht. Weil wenn ich jetzt eine gute Position hast, musst du am Ball eine bessere Lösung finden, um anzugreifen. Das heißt, daraus bedingt sich dann auch besseres Offensivverhalten. Und das würde ich schon mit meiner Stimme auch machen. So dieses Motivieren, weiterzuspielen. Weiterzuspielen. Das so als Kern zu sehen, den Rhythmus hochzuhalten. Und dazu dann noch defensive Positionen. Und die sieht man auch, wenn man ein bisschen drauf achtet. Und wie gesagt, die sind ein bisschen unterschiedlich. Wenn du jetzt irgendwann eine größere Spielform hast, dann kann Ball fern, muss ja nicht mehr direkt auf dem Gegenspieler stehen. Sondern ist ja manchmal auch eingerückt und du verteidigst Räume. Deswegen will ich sagen, wenn du dann irgendwann mit Abseits spielst, hast du noch mal eine andere Situation. Aber das Prinzip stimmt. Mhm. Und dann sind wir schon mal auf einem ganz guten Weg. Wenn du dann noch so eine Grundaufteilung, also machst eine kleine Spielform jetzt im nächsten Schritt und die laufen alle zum Torwart und du hast gar keine Tiefe, dann würde ich sagen, ey, pass mal auf, geh mal einen Schritt nach vorne, Torwart vielleicht einen Schritt nach rechts, Abwehrspieler Schritt nach links, um mal Räume zu schaffen, aus denen du spielen kannst. Das ist dann wieder noch ein Schritt und dann würde ich das so auch so Schritt für Schritt aufbauen, würde das Fundament, das Wasser trinken, alle greifen gemeinsam an, alle verteidigen gemeinsam und dann Schritt für Schritt, Obst und Gemüse ist dann defensive Positionen, dass du Zweikämpfe führen kannst und eine saubere Raumaufteilung, damit ich überhaupt ein Spiel zustande bekomme. Und der Rest ist dann schon Qualität des Olivenöls. Da musst dann schon wieder, da musst du in die Trainerausbildung, musst dich auch mit dir beschäftigen, wenn du dann mehr willst. Aber das wäre so der erste.
Einzelne Spieler zu rufen oder zu pointieren, was hältst du davon? Also es gibt, also ich, so aus Beobachtung, ja, es ist zum Beispiel oft so, dass Trainer und Trainerinnen dazu neigen, einen Namen reinzurufen, dass der jetzt bitte mal das oder das machen soll. Oder
Im Spiel,
genau. Ist das sinnvoll?
Kommt drauf an, was man dem sagt.
Das zu dem Inhalt, ich glaube grundsätzlich.
Wenn ich eine gute Beziehung habe und kann da, sagt dem Kind oder dem Spieler oder der Spielerin, jetzt wenn wir die defensive Positionierung nehmen, klar. Wenn jemand immer falsch steht.
Dann
sollte. Aber ich muss ihm Inhalt mitgeben. Also ich kann ja nicht nur sagen, Hannes, das Kacke. So, damit das hilft dir ja nicht.
Ja, gut, wenn jemand. Es geht ja auch so ein bisschen um gedankliche Leistungskultur. Wenn jetzt jemand abgelenkt ist und ist mit seinen Gedanken woanders, ich sage, ey, sei mal wieder wach, dann kann auch richtig sein. Ja. Also, ja.
Okay.
Deswegen kann man das ja pauschal nicht sagen. Das wäre halt cool, wenn man eine gute Beziehung hat und noch so das Richtige sagt. Aber ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, in ganz Deutschland darf keiner mehr coachen und darf keiner mehr in so ein Spiel mitmachen, das ist halt Quatsch. Wenn dann irgendwann drei Leute rufen,
dann wird es schwierig.
Dann wird es halt schwierig. Habe ich auch beobachtet. Ne? Also gestern bei dem Turnier war es halt super, weil dann hatte jede Mannschaft hatte einen, der rufen sollte. Und das ist halt super, wenn dann nicht unterschiedliche Leute, weil das ist ja eher das Problem.
Und am Spieltag selber? Also
ja, jetzt, im Spiel.
Ja, nee, und ich meine, also was warst du für ein, oder was bist du für ein Trainertyp? Also es gibt ja die Leute, die sagen, ich habe alle meine Inhalte in der Woche kommuniziert. Die Mannschaft, da bitte feel free, mach. Da sehe ich so den Heidenheim-Bremer vielleicht so. Und dann gibt es so Leute wie Steffen Baumgart, der macht vielleicht mehr Kilometer als seine Spieler auf dem Platz. Wahrscheinlich ist irgendwo da das Mittelmaß wieder wie immer das Richtige. Aber
ja, jeder auf seine Art. Ja, ja. Jetzt reden wir auch über den Spitzenbereich. In dem ganz großen Stadion hört man mich ja jetzt nicht so. zumindest nach Corona nicht und nach und vor Corona nicht.
Wobei es gibt in Deutschland auch Stadien, erste Liga, die nicht voll sind, wo man dich wahrscheinlich hören würde.
Oh, ja, aber du musst schon, also klar, du kannst schon, du kannst schon welche erreichen, Spieler erreichen. Aber ich würde jetzt sagen, im Bereich ist ja auch der Auftrag, möglichst oft zu gewinnen. Dann alles, was hilft. Ah, ne. Und ich hatte immer, ich würde jetzt immer, das finde ich eigentlich immer richtig, also alles um zu gewinnen, aber auch in den Werten, für die man steht. Ich würde jetzt nicht aus meinen Werten ausbrechen. Es gibt einen gewissen Punkt an Kommunikation mit Menschen, mit Spielern, mit Schiedsrichtern, mit Gegnern, die ich nicht überschreite.
Ja.
Und der ist bei mir wahrscheinlich, ich habe noch nie eine gelbe Karte gesehen, wahrscheinlich ist der zu, halte ich mich zu sehr dran, aber ohne Ehrgeiz wäre der Weg auch nicht möglich gewesen. Ich habe jetzt irgendwo in der Kreisliga angefangen, kannte keinen. Der Rest ist ja dann draus geworden. Es wäre jetzt nicht möglich gewesen, wenn es mir total egal gewesen wäre, ob du am Ende gewinnst oder verlierst. Hab aber natürlich auch dann Erwachsene trainiert und dann nicht jünger als B-Jugend. Also jetzt als im Ehrenamt und in der ganzen Auseinandersetzung mit eigenen Kindern natürlich, aber jetzt auf dem Weg als Fußballtrainer war das natürlich dann auch Borussia Dortmund, U17, U19. Wir brauchen eine Empathie für den Ort, wo wir sind.
Also definitiv.
Wenn jemand nach Dortmund zieht, um Profi zu werden, dann will der ja von mir auch eine Leistungskultur. So, wenn jemand im Breitensport, weil zufällig da der Sportplatz die Freunde da sind, dann will das Kind das vielleicht auch nicht. Dann brauche ich eine Empathie dafür. Spaß haben wollen die alle, Team wollen die alle erleben, wollen partizipieren. Aber das, was du an Leistungen drauflegen darfst, das kann ja durchaus unterschiedlich sein. Das kann bei euch im Verein zwischen dem Goldfeld und dem Bronzefeld schon total unterschiedlich sein. Also das habt ihr ja auch.
Mhm. Ja, genau. Wie kriege ich das übereinander? Ich würde sagen, mit meinem 2012er-Jahrgang habe ich 70-80%, die einen sehr leistungsorientierten Weg gehen wollen, wo es wahrscheinlich trotzdem nicht fürs NLZ oder so reicht, ja? Die trotzdem sagen, wir wollen hier Vollgas geben.
Super.
Ja, aber was mache ich mit den rechtlichen 15, 20.
Wie viele sind das?
Also ich habe 22 Kinder und ich würde sagen, so 16 wissen ganz klar, wo es lang geht. Und die anderen 6 nehmen wir mit.
Ja.
Also die schleifen wir auch über die Jahre mit. Das klingt hart, aber wie kriege ich da einen Mittelweg hin?
Ja, aber die sind ein Feld. Und dann gibt es ja immer ein paar Kinder, die sind klar. Jetzt denkst du, diese 22 Kinder in drei Feldern.
Ja.
Da sind ja ein paar klar Gold, ein paar sind klar Silber, ein paar sind klar Bronze und ein paar sind dazwischen. Und dann spielst du zum Beispiel mit den sechs Kindern, dann packst du nochmal zwei aus Bronze dazu, dann hast du acht Kinder, die spielen dann auch in einem Feld. Du machst Technik zusammen, du machst Zwischenblöcke zusammen, du machst alles im Team zusammen, du sagst, vorher ist es gleich viel wert, aber das ist dann in den Feldern. Und wenn ich daran denke, wir haben immer dann ein Problem, wenn nur ein oder zwei richtig gut sind oder wenn nur ein oder zwei abfallen. Ich finde, wenn das dann sechs Kinder sind, dann ist es super. Mhm. Weil wenn du sechs top hast, die richtig wollen, dann hast du dein Feld. Wenn du sechs hast, die das in ihrem Tempo machen wollen, hast du es auch. Ich finde, ganz schwierig ist es, wenn es nur ein oder zwei sind, weil dann wird's so ein bisschen tricky, weil dann musst du schon machen, so meine besten zwei spielen immer gegen drei.
Ja, das ist das, was
du. Ja, das, genau, also das, da musst du schon überlegen, die besten beiden, wie kriege ich die denn gefördert? Dann müssen die eigentlich gegen drei spielen.
Ja.
Also weißt du, so, wenn du nur ein oder zwei hast, die so richtig Anfänger sind, das ist auch nicht so einfach.
Ich glaube, da ist auch dieser mit den Jahrgängen, ne? Also wir haben bei uns im Team aktuell zwei Spieler, die sind 2012 geboren, die wurden dann, Playing Down, haben die bekommen, weil sie auch das Glück hatten, dass sie nicht ganz so groß waren. Ja. Ne? So. Und jetzt hast du ja aber auch mal einen Spieler, der vielleicht gerade im Breitensport jetzt gerade erst angefangen hat mit Fußballspielen. Ne? Also wir haben auch einen, der hat vor zwei Jahren halt wirklich zum ersten Mal eben bei uns Fußball gespielt und wir haben gesagt, ja, komm dazu, mach mit.
Super.
Und gleichzeitig ist natürlich manchmal so, das merke ich auch im Team, wenn das Spiel noch eng ist und ich sage, ja, ist jetzt egal. Oder mein Co-Trainer sagt, ja, ist jetzt egal, wir wechseln den jetzt trotzdem ein, ja, weil der braucht auch Spielzeit, dass ich dann schon so ein bisschen Gegenwind auch von meinen Kindern, also von den Spielern bekomme, die sagen, ey, wir wollen das Spiel jetzt noch gewinnen, wir wollen noch auf Unentschieden stellen und jetzt wechselst du den ein, da ist doch klar, das wird jetzt nichts mehr. Ne? Mhm. So, wie gehe ich damit um? Weil ich habe tatsächlich die Situation, dass ich gar nicht so 6, 7, 8 Leute habe, die auf einem Niveau sind und die anderen 8 auf dem anderen, sondern ich habe 8, die sind richtig so ein Level, dann kommen nochmal 6, die sind da dicht dran, ja, aber die wollen so, und vielleicht 2, die sehr weit davon entfernt sind, wo ich sagen würde, die könnten eigentlich sogar E-Jugend spielen, ja, obwohl sie jetzt, und dann könnten sie wirklich gut mithalten, aber da dürfen sie natürlich ja in keinster Weise spielen. Wie macht man das? Und gibt es da vielleicht auch schon Überlegungen, gar nicht mal so nach dem Alter zu gehen, sondern wirklich auch mal zu gucken, okay, wie sind denn die Fähigkeiten? Wann hat er angefangen mit Fußball und macht es vielleicht Sinn, auch wenn es körperlich passt, den nicht nur ein Jahr, sondern vielleicht auch 2 Jahrgänge runterzugeben?
Ja, Playing Down heißt ja, dass du ältere Kinder in jüngeren Jahrgängen spielen lassen kannst, wenn die Spätentwickler sind. Das spielt übrigens auch auf dem höheren Niveau eine Rolle, weil es einfach welche gibt, die viel später wachsen. Aber das sind die Sachen natürlich, die man nicht ganz pauschal beantworten kann, ehrlich gesagt. Und diese Herausforderung werden wir ab einem gewissen Punkt auch immer haben. Deswegen sage ich ja, solange es geht, auf mehreren Feldern trainieren und dann bis Ende der Jugend auch spielen, damit wir das abbilden können. Aber diese Herausforderungen sind da, das möglichst gut zu moderieren. Aber da habe ich kein Patentrezept für den Umgang damit. Das muss ich dann auch ganz klar sagen. Ich finde, es wird dann leichter, wenn es mehr Kinder sind, so wie wir das gerade hatten. Wenn ein oder zwei vom Niveau runterfallen, dann ist das natürlich schon eine Entscheidung, wie man das Ganze moderiert. Aber habe ich jetzt auch, das möchte ich dann auch sagen, und das sagen wir auch immer, wenn wir es nicht besser beantworten können, dann bleibt die Antwort da stehen.
Hannes, unser Verein, der hat sich jetzt dazu entschlossen, sich mal hinzusetzen und ein Trainingskonzept zu entwerfen, zu kreieren, um für die nächsten Jahre sich dort vielleicht besser aufzustellen und auch mannschaftsübergreifend ein Konzept zu haben, wo dann vielleicht eine Hand in die andere greift. Wie sollen wir das jetzt anstellen als Verein? Was wäre da so der Punkt, wo du sagst, da startet ihr am besten? Wie sollen wir so ein Konzept entwickeln?
Eine sehr gute Frage. Ich bin manchmal wirklich erstaunt, weil wir sind ja das Konzept, mit dem, was wir machen. Und auch in der Einfachheit der Umsetzbarkeit sind wir voll eingetaucht. Das heißt, wenn jetzt jemand da hinkommt und kann ein besseres Konzept schreiben im Ehrenamt alleine als das, was wir geschrieben haben und was wir veröffentlicht haben, da bin ich gespannt. Wenn Konzepte kompliziert werden, liegen sie eh in der Schublade und werden nie genutzt. Das Konzept sollte so sein, dass nach dem Vorbild der besten Trainingseinheit jedes Kind, was bei euch im Verein spielt, zweimal die Woche 12 Minuten Aufwärmen macht, aktivieren macht, danach mindestens 8x3 Minuten kleine Spielform macht, nicht größer als 4 gegen 4. Das zweimal pro Woche. Und dann hast du gewährleistet, dass jedes Kind, was bei euch Fußball spielt, mindestens 16x3 Minuten kleine Spielform hat. Dann ist der Kern schon mal abgebildet, auf mehreren Feldern zu trainieren. Die Varianten, so, da finde ich, wird es variabel, aber das ist eigentlich das, was nicht verhandelbar ist. So, weil die Alternative ist, dass Leute, die, wir haben ja viel Fluktuation in kleinen Vereinen, die kommen dann rein, dann stellen die erstmal die Kinder in die Schlange, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Dann brauchen die 3 Jahre, um zu verstehen, dass das falsch war, und dann ist schon wieder eine Generation kaputt. Und dieses Netto-Spielzeit, die Frage, wie viel spielst du wirklich, wie oft bist du wirklich dran, die können wir damit beantworten. Damit haben wir eigentlich ein Konzept, was es schon gibt, und das fast alles, was wir lesen, was jemand selbst erschreibt, ist einfach viel schlechter. Entweder weil es inhaltlich ablenkt, weil die dann sagen wollen, ja, wir stehen hier für die und die defensiven Prinzipien, und dann denkst du, wer soll das denn verstehen? Oder für die Art von Fußball. Das heißt, Netto-Spielzeit pro Kind, wie viel spielt der Einzelne wirklich in kleinen Spielformen, das abzubilden, mit einem Minimum zu versehen, woran sich jeder halten muss. Das ist das Konzept, weil von da aus kann jeder Trainer auch selbst gestalten. So, das ist der Kern, wie die Variante ist. Ob das mit Anspielern sein soll, ob das einfach Spielen sein soll, das kann jeder selber machen. Aber das ist eigentlich der verbindliche Kern. Da wundern wir uns sehr stark immer, dass dann eigene Konzepte geschrieben werden und denken so, warum macht ihr das? Weil wenn wir jetzt hauptberuflich mit dem Team in 5 Jahren, wir kommen an jeden Tisch, das nicht gut hingekriegt hätten, dann wäre es Wahnsinn. Und nur weil es sich kompliziert anhört, ist es noch kein gutes Konzept. Und deswegen, das wäre unsere Empfehlung.
Heißt also für unseren Verein, das ist schön, dass sich eine Arbeitsgruppe gebildet hat, aber die sollte sich eher damit auseinandersetzen, das Konzept, was ihr seid, was ihr als das beste Trainingskonzept anseht und auch wahrscheinlich berechtigt anseht, zu verstehen und in unseren Verein zu übertragen, anstatt ein eigenes Konzept zu machen.
Ja, natürlich.
Punkt.
So. Also ich... Nochmal, wenn jetzt jemand ein besseres kriegt, das wäre wirklich sensationell.
Die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering.
Und auch die Einfachheit, die da drin steckt. Es geht ja immer auch um die Fehleranfälligkeit von Systemen. Das heißt, wenn wir ein Konzept machen, müssen wir Fehleranfälligkeit mitbedenken. Du musst in so viele Themen tief rein. Wir hätten es nicht in der Form veröffentlicht. Ja. Und es würden auch die Leute, die da dabei sind, oder so Christian Streich und so, die würden ja nicht da sitzen, wenn die nicht sagen würden, ja, das ist es. Und wir haben so viel Zustimmung von allen Leuten und all die, und die es machen, sagen, also auch, wir haben ja die Geschichte 100-fach, die zurückkommt. Ich habe vor 3 Monaten, 6 Monaten, 12 Monaten mein Training umgestellt. Es ist viel besser als vorher. Es ist einfacher, macht mehr Spaß und die Kinder entwickeln sich besser. Das kommt die ganze Zeit. Und natürlich würden die Leute sich zurückmelden, wenn es schlechter wäre. Die würden sich zurückmelden. Das heißt, wir hängen eher an denen, die gar nicht verändert haben. Deswegen ist dieses Konzept, da reichen, das geht auf 3 Seiten. Dann machst du ein Onboarding-Video, jeder, der eins von den Videos aussagt, das guckst du dir an, um den Kontext zu haben. 1 Stunde, wenn du hier arbeiten willst, 1 Stunde, und jedes Kind hier spielt 2x die Woche auf mehreren Feldern. Wenn du ein 3. Mal trainierst, kannst du auch größer trainieren. Aber wer 2x trainiert, dann so. Das ist wirklich, ist total einfach. Und ich bin wirklich erstaunt über Arbeitsgruppen und frage mich, an welchen Ort die wohl kommen sollen.
Hilft mir euer Konzept in der Trainergewinnung? Ganz banal gefragt.
Wir sind die ultimative Stärkung des Ehrenamts, weil bei den Bambinis bringen die Eltern die Kinder zum Training. So, dadurch, dass du aber auf mehreren Feldern spielst, weil Bambinis noch eher 2 gegen 2 als 3 gegen 3, brauchen wir ja Spielfeldbegleiter. Was passiert dann? Du machst einen Elternabend, auch dazu haben wir ein Video bei YouTube, wie man so einen Elternabend organisiert. Du machst einen Elternabend, sagst, wir wollen alle eure Kinder fördern, deswegen spielen wir auf mehreren Feldern, wir brauchen Spielfeldbegleiter aus der Elternschaft. Dann bleiben oft so 4 bis 6 Leute über, die das organisatorisch überhaupt leisten können, weil manche können das natürlich nicht leisten, aber du hast bei 20 Kindern, hast du potenziell 40 Eltern, da bleiben ein paar über, aus denen machst du eine WhatsApp-Gruppe, du organisierst, wer kommt dienstags, wer kommt donnerstags. So, jetzt sind aber, so wie wir auch, Menschen begeistert davon. Das heißt, wenn die 10-mal Spielfeldbegleiter oder Begleiterin waren, sagen, boah, das macht mir total Spaß. Ich erlebe das hier mit meinem Kind, ich kann hier überhaupt dabei sein. Das macht mir Spaß und ich wachse da rein. Und das ist ja die niedrigste Schwelle, ein 2 gegen 2 zu begleiten, einen neuen Ball reinzuspielen und Schuhe zuzumachen.
Mehr brauchst du nicht.
Ist die niedrigste Schwelle. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann ist es so, dass irgendwann der Trainer vielleicht aufhört. Und vorher war es so, wenn du alles alleine machst, erstmal kriegst du kein gutes Training hin. Zweitens, wenn du aufhörst, ist es zu Ende. Und so schaffen wir Trainerteams, die auf mehreren Schultern liegen. Was passiert jetzt? Jetzt gibt es teilweise Trainerteams von 5 Leuten im Kinderfußball. Die sagen, ja klar, machen wir 3 Einheiten. Muss ja gar nicht jeder 3-mal kommen. So, ich reicht ja, wenn wir sind ja zu 5. Das heißt, du kannst im Team sogar noch mehr Trainingseinheiten aufteilen. Du hast Menschen, mit denen du es besprechen kannst. Es macht mehr Spaß. Denk nicht alles auf einer Person. Und da sind wir das niedrigschwelligste Angebot vom Papa und Mama zur Spielfeldbegleiterin, zum Spielfeldbegleiter, zum Teil des Trainerteams, du vielleicht auch Cheftrainer in 1-2 Jahren. Das sind die Schritte. Und ohne Eltern haben wir eh keine Chance. Ich frage bei jeder Fortbildung, wer trainiert seine Eltern? Ich hatte 750 Trainer in Köln. Ich frage, wer trainiert seine Eltern? Wer trainiert seine Kinder? Alle Hände hoch. Das 75% der Leute trainieren ihre eigenen Kinder, weil es gar nicht geht. Dann müssen wir den norwegischen Staatsfonds uns holen und können die alle bezahlen. Aber im Ehrenamt, als Land der Vereine, was wir ja sein wollen, brauchen wir ja die Eltern auf dem Platz.
Ist das für die Förderung des Trainerkindes gut, dass sein Papa oder die Mama der Trainer ist? Das ist
eine große Herausforderung. Auch bei also in manchen Fällen ganz klar eine Herausforderung, weil dann Eltern, wenn du sagst, ja, das kann auch nicht klappen. Aber selbst für sehr gute Trainer und für Menschen mit viel Empathie, die auch intelligent sind, das ist trotzdem eine Herausforderung. Wenn du aber auf mehreren Feldern trainierst, musst du dann auch intelligent genug sein, nicht an dem Feld deines Kindes zu stehen.
Punkt, ja.
Du musst dann auch schlau genug sein, zu sagen, okay, ich bin nicht die ganze Zeit an dem Feld von meinem Kind, ich brauche dafür ein Gefühl. Weil sonst diese ganzen Wellen, die Entwicklung bedeuten, jetzt hat das eigene Kind ein Tal, wenn man so beim Mini-Fußball guckt, da gibt es ja welche, die machen mal 3 Monate nicht richtig mit, sondern die sind alle da und dann ist wichtig, dass sie die Freude behalten. Und natürlich, dass ein Elternteil da immer drauf springt, dann kann das schwierig sein und dann muss ich diesen Ort finden, wo ich dann einfach dann in der Zeit auch woanders gucke und den Freiraum lasse. Aber wir wollen das nicht ignorieren, es kann auf jeden Fall eine Herausforderung. Und nur weil wir jetzt ein gutes Konzept haben, werden nicht alle Bundesligaspieler, und es gibt trotzdem auch noch Streit, und es gibt auch trotzdem Wellentäler. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass das alles von da aus einfach ist. Das will ich null suggerieren damit. Wir wollen nur sagen, dass es für uns die beste Lösung ist, die beste Struktur ist, in der wir arbeiten können.
Jetzt habe ich, was ich vorhin schon sagte, mit dem 2012er-Jahrgang sehr leistungsstarken, leistungsorientierten, zu wenig leistungsorientiert, um NLZ-mäßig unterwegs zu sein, würde ich behaupten. Vielleicht würde der ein oder andere aber den Schritt auch schaffen können. Und da weiß ich nicht, dafür habe ich, glaube ich, am Ende zu wenig Ahnung. Und dennoch haben wir irgendwann das Problem gehabt, dass wir in unserer Umgebung keine Gegner gefunden haben, wo das Spiel nicht 12, 13, 15, 20-0 ausgegangen ist. Das heißt, wir haben irgendwann angefangen zu sagen, okay, dann suchen wir mal die Kontakte zum NLZ. Hansa, logischerweise bei uns. Darüber ist ganz viel mehr entstanden, um da Leistungsvergleiche zu machen. Wo wir wirklich mal gucken, wo stehen wir. Daraus entstanden ist, glaube ich, eines der größten Hallenfußballturniere Norddeutschlands. Ja,
ich habe ein paar Bilder gesehen.
Unsere Kinder spielen vor 2000 Leuten gegen Dortmund und Co. und haben sogar einen Punkt gegen Dortmund geholt in der Halle. War toll. Und ist das aber wirklich, ist das sinnvoll? Oder geht es da nur, also ist solch ein Leistungsvergleich dann sinnvoll? Ist es sinnvoll, solche Momente zu schaffen? Oder, das frage ich, weil es gibt zum Beispiel Trainer im Verein, wo es dann darum geht, okay, wie geht es mit diesem Turnier weiter? Geben wir das an die Jahrgänge, die danach kommen, weiter oder nicht? Oder wo es dann Trainer gibt, die sagen, ist bescheuert? Also wenn meine Jungs gegen Dortmund spielen, verlieren die 10-0, das ist doch das... Damit machen wir denen doch die Kindheit kaputt.
Also erstmal ist es großartig, dass ihr das gemacht habt. Und wenn wir so einen Ort wie Schwerin nehmen, ich war ja auch schon mal da, dann wäre es natürlich schön, wenn die besten Kinder aus Schwerin auf dem Niveau Sport machen können, dass sie auch mit und gegen NLZ spielen können. Nicht nur, wenn sie hinwechseln, sondern auch, wenn sie da spielen können. Wie viele Menschen wohnen?
Knapp 100.000.
Und deswegen finde ich das erstmal fantastisch. So kriegst du es hin, dass du mit 18 Kindern auf dem Niveau NLZ spielst. Nein, aber vielleicht mit 7 oder 8 oder 9. Deswegen ist dieses Zwei-Felder-Prinzip oder dieses Mehrere-Felder-Prinzip da wieder wichtig zur Förderung. Ob man das jetzt weitergibt, das Turnier, das fällt mir schwer, das zu sagen. Aber es ist natürlich erstmal ein großes Kompliment für eure Arbeit. Eure Kids, wenn ich richtig rechne, haben ja den neuen Kinderfußball noch nicht durchlaufen.
Richtig, nein. Also das war, es schwappte, also meine zumindest, ich glaube, du hast Element. Bei mir schwappte das gerade los, so dieses Thema, als ich angefangen habe damals. Und da war noch ganz viel Widerstand, muss man mal sagen.
Genau, das heißt, die nächste Generation, die jetzt mit 5 anfängt und dann Fonino spielt, die haben dann schon, sollen wir die Tür eigentlich jetzt machen? Hört das mit den Mikros?
Mm-mm.
Okay. Dann die, dann haben wir eine Situation, ich muss aber trotzdem die Tür zumachen, weil mich, machst du das einmal? Weil wenn ich da müsste leider dann doch schneiden.
Das ist authentisch. Wir sind Breitensport, weißt du?
Ja. Was auf jeden Fall schaffen wir dann ja eine Situation, dass die Kinder, die dann zu dir kommen oder die ihr gehabt hättet, die hätten ja alles schon doppelt so oft erlebt.
Mhm.
Das heißt, die wären ja noch besser.
Mhm.
Das heißt, es ist auch wieder einfache Mathematik. In dem Konstrukt haben Kinder doppelt so oft gedribbelt, doppelt so viele defensive Zweikämpfe geführt, also doppelt. Genau statistisch erhoben jetzt für mich gedanklich. Ich weiß, was ihr genau gemacht habt, aber wir kriegen ja dann einfach noch mehr bessere Spieler. Warum sollen dann die Besten nicht auf dem Niveau mitspielen? Ich finde das mit dem Hallenturnier sensationell. Ich kann das jetzt nur nicht aus meiner Position sagen, ob man
das weitergeht. Ja. Das nebenbei, das interessiert mich ganz persönlich nochmal, gesagt, dribbeln und irgendwann. Mein Sohn ist zum Eignungstest gegangen, Sportgymnasium, und wurde dann zum Fußball nicht aufgenommen, weil man gesagt hat, der ist zu mannschaftsdienlich. 5. Klasse, also Ende 4. Klasse, Anfang 5. Klasse. Das war also keiner, der athletischste war, keiner, der schnellste war oder der am besten dribbeln konnte, sondern ich glaube, er hat eine große Spielintelligenz, die aber, laut Aussage damals, in dem Alter noch gar nicht gefordert ist, sondern man hat eher Individualsportler in dem Alter, 4., 5. Klasse, die man weiter fördern möchte, weil alles andere, Spielintelligenz und so, kommt irgendwann, brauchen wir jetzt nicht. Von daher nehmen wir ihn nicht mit. Er war dankbar, weil er relativ schnell gesagt hat, Papa, ich spiele Fußball sehr gerne, aber ich möchte spielen, wenn ich spielen möchte und nicht, weil ich muss. Ich möchte nicht 5-mal die Woche loslaufen.
Ja, genau.
Aber ist das ein Thema, ja, ihr müsst immer dribbeln lernen, ja, ihr müsst immer passen lernen, oder verwäscht das doch eigentlich alles
miteinander? Ja, ist die Kraft der Kommunikation und Sprache hat so eine Kraft. Wenn ich jetzt dann, wie gesagt, Sven Bender schaue, der mit dem ich da viel im Austausch war und bin, der hat natürlich bei Hilfsbereitschaft und Mannschaftsgeist und seinen Kopf einfach überall reinhalten eine unglaubliche Karriere gemacht, ein riesiger Mehrwert für Spieler, und wir wollen jetzt nicht in ein anderes Extrem verfallen und nur noch Dribbling forcieren. Es gibt ja unterschiedliche Arten, unterschiedliche Profile, auch Persönlichkeitsprofile. Wir wollen jetzt nicht die diskriminieren, die gerne verteidigen und immer das eigene Tor beschützen und diese Hilfsbereitschaft haben, weil darauf beruhen viele Karrieren, und deswegen ist das in den Profilen, in der Art, wie du die Sachen spielen kannst, ja total unterschiedlich. Das bildet beides ab. Dribbeln in der Diagnose für den deutschen Fußball. Dribbeln ist schwerer zu lernen als passen.
Mhm.
Das stimmt. So, wenn ich jetzt immer Übungen habe, wo du passen musst, wo Pass, also 7-4, warum soll ich dribbeln, wenn 3 frei stehen?
Ja.
Macht keinen Sinn. Wenn ich ein Sechser bin und alle schreien immer Spiel ab, so, weil der sonst Druck kriegt und den Ball vielleicht verliert, dann, und wir in großen Spielformen sind, dann entwickle ich das nicht. Wenn die Spielform so groß ist, dass Dribbling asozial wird, weil die anderen haben den Ball nicht und alle schreien Spiel ab, dann kriege ich das nicht. Also in der Diagnose haben wir zu viel gepasst, zu wenig gedribbelt. Das heißt aber nicht, dass Mannschaftsdienlichkeit und Hilfsbereitschaft raus sind. Dann brauchen wir kleinere Formate, damit Dribbeln nicht mehr asozial ist, weil wenn du 3-3 hast, dann dribbelt der eine und dann verliert der Ball und dribbelt der andere. Dann kannst du später die größeren Sachen dazu bauen. Aber Hilfsbereitschaft, mannschaftsdienliche Profile, Abwehrspieler, körperliche Stärke, alles wesentliche Elemente. Also insgesamt haben wir zu viel gepasst, zu wenig gedribbelt, aber deswegen dürfen wir jetzt nicht in ein anderes Extrem verfallen, sondern wir müssen die unterschiedlichen Wege zulassen.
Und trotzdem kriegen wir so Spieler wie Jamal Musiala überzeugt, für den DFB zu spielen, obwohl er ja eine andere Grundausbildung genossen hat in England. Da ging es ja vorwiegend darum, die 1-1-Situation selber zu lösen mit dem Dribbling, oder habe ich das falsch verstanden? Grundsätzlich, glaube ich, habe ich in irgendeinem Interview mal gehört, wo er sagt, ne, das habe ich quasi erst hier gelernt, als wir nach Deutschland gekommen. Vorher waren wir ganz anders ausgebildet.
Ja, mit dem Kinderfußball sind wir die Letzten, die
das stark machen. Also das als einer der größten oder der größte Fußballverband, ich weiß gar nicht.
Ja, die Letzten von den Fußballländern, ich weiß jetzt nicht in jedem Land, aber das ist ja auch Wenn du fragst, wollt ihr, dass die Kinder mit 7 Jahren auf 3 Feldern im kleinen Format spielen, alle haben den Ball, oder willst du ein Feld und alle, ja, die anderen sitzen draußen? Ja. Entschuldigung, die Antwort ist so klar. Wenn du aber natürlich darüber erst redest, ob das Tor jetzt groß oder klein ist, und nicht immer darüber redest, meine ich ja mit der Leiter, mhm, wenn die Leiter an der falschen Wand lehnt, diskutieren wir einfach völlig um das falsche Thema. Da sind wir die Letzten mit. In England gibt es das Ligensystem viel später, und das meine ich ja mit spielerzentriert und dieses individuell und die Freiheitsgrade in den Mittelpunkt zu stellen, das hat uns auch viel zu schwer gefallen. Und da haben wir jetzt ganz andere Paradigmen, kriegen darüber dann auch andere Profile. Aber müssen uns da weiter strecken. Aber da sind wir natürlich ein bisschen im Spitzenfußball abgeglitten. Aber dass diese anderen Profile, ich würde es anders nochmal sagen, die Freiheitsgrade, die unser Trainingskonzept bietet, bedeutet ja, dass du es auf deine Art machen kannst. Mhm. Freiheitsgrade sind für kreative Menschen wichtig. Das heißt, in einem übungsorientierten Training entscheide ich ja von A nach B nach C nach D, wo ist der Freiheitsgrad. In einem geschlossenen Taktiktraining entscheide ich, wie Anlaufen funktioniert, wo ist der Freiheitsgrad. Aber wenn du spielst, wenn du auf deine Art spielen kannst, dann kannst du natürlich auch auf eine kreative, technische Art spielen oder, ja, eben über Hilfsbereitschaft, wie dein Sohn das jetzt macht, und über Team. Beides ist doch total wertvoll. Doch keine Mannschaft, die nur eins davon hat.
Nee, ganz im Gegenteil.
Keine Mannschaft, die nur eins davon hat. Jede Fußballmannschaft hat beides. Jede gute Fußballmannschaft.
Und unterm Strich, und das ist das, was wir vorhin einmal kurz angeteasert haben, versprecht ihr euch als DFB trotzdem auch, logischerweise, über diese Trainingsphilosophie, mehr bessere Förderung der Talente, vielleicht auch am Ende aus Mecklenburg-Vorpommern den nächsten Toni Kroos, weil auch da kommt ja viel zu wenig, wenn ich so sehe, was von uns hochkommt. So dass wir wirklich flächendeckend eine gute Förderung der Talente haben und am Ende ihr oben auch eine bessere Qualität ankommt.
Jeder, oder? Jeder soll die Chance haben, eine Klasse besser zu werden. Ja. Oder zwei Klassen besser. Dass die gleichen Themen stimmen ja für den Leistungsfußball auch. Im Breitensport weniger Bolzplatz, mehr Handy, im Spitzensport mehr gegnerorientierte Taktik. Was genau zu dem gleichen Thema führt, du hast diese Sachen zu wenig gemacht, weil du mehr gegnerorientierte Taktik hast. Die Belastungssteuerung wurde aus dem Profibereich übernommen. Einmal die Woche kleine Spielform auf einem Feld. Und dann hast du genau die gleichen. Und die Kinder haben auch weniger Bolzplatz, weil sie vorher natürlich auch in einer anderen Gesellschaft leben. Also du hast genau die gleichen Themen, die zu wenig gemacht wurden. Vielleicht ein bisschen aus unterschiedlichen Gründen. Deswegen stimmt das auch an allen Orten. Deswegen sind wir nicht Team entweder oder. Sowohl als auch, aber wir befreien auch keinen vom Denken, von Weiterentwicklung. Wir wissen nicht alles, selbst über unser eigenes Konzept, da passieren Sachen, wo wir selbst beim 498. Mal noch total viel lernen. Zum Beispiel beim Funinho steht am Ende jemand im Tor, versucht Schuss zu blocken.
Ja.
So im Spiel, wenn ich schießen will und du blockst mich, kann ich auch dribbeln. So, also kann man bei uns zum Beispiel zwischen die Tore dribbeln im Training, um Tor zu machen. Damit du, wenn du mich blocken willst, auch meinen Schuss blocken musst, aber auch mein Dribbling verteidigen musst. Sachen, die wussten wir nicht im ersten Moment. Mhm. So, da waren so viele Dinge drin, so Anspieler, warum haben die 2 Kontakte, damit du härter rausspielen kannst, damit diese Spielbeschleunigungen mit mehr Tempo sind. So hätten wir mit einem Kontakt gespielt und. Wir haben so viel selbst gelernt. Das heißt, wir befreien jetzt auch keinen vom Nachdenken und von der Weiterentwicklung.
Woran erkenne ich, und zu welchem Zeitpunkt, vielleicht gibt es da Durchschnittswert, einen Spieler, eine Spielerin, wo ich sage, da muss mehr Förderung her als das, was wir als kleiner Breitensport vielleicht bieten können.
Habt ihr Kinder in eurem Verein, die am liebsten jeden Tag Fußball spielen möchten?
Definitiv.
Das ist erstmal das größte Talent. Dass du jeden Tag Bock hast. Nicht, mir reicht aber 2.
Ja.
Das ist das größte Talent. So, wie schaffen wir einen Ort für diese Kinder, dass sie jeden Tag Sport machen können? Also über die Schule. Wir brauchen Schulkonzepte, wo das möglich ist. Wir brauchen dann so Ideen wie, warum haben wir eigentlich 2-mal die Woche Training? Trainieren eure Kinder auch in anderen Mannschaften?
Ohne Erlaubnis manchmal schon, ja. Oder also vereinsintern, klar, ja. das schon. Aber sie gehen manche, es gibt auch welche, auch die zu uns kommen von anderen Vereinen, weil sie sagen, da habe ich nur 2-mal, ich möchte hier gerne noch ein 3. Mal mitmachen. Oder was auch immer.
Ja, genau. Jetzt überlegst du, ich habe hier Kinder, die wollen eigentlich jeden Tag spielen. Warum trainieren die nicht in einer Mannschaft mit? Wenn die auf mehreren Feldern spielen, finden wir auch einen Ort. Das heißt, wenn die jetzt in einer Alltagsklasse höher spielen, können die in dem Goldfeld von der Altersklasse höher spielen, weiß ich nicht, aber in dem Silber oder Bronze.
Ja.
Das heißt, wir lösen uns gedanklich von 2-mal die Woche. Da Dann gibt es trotzdem noch super Zusatzangebote über Fußballschulen und wir sind auch da überhaupt nicht dagegen, wo wir reden jetzt dann auch über technische Entwicklung, die richtig gut werden wollen, müssen natürlich auch viel mehr Technik machen als diese 12 Minuten am Anfang vom Training.
Ja.
Also jonglieren, fintieren, das muss auf jeden Fall dazu. Und dann geht es darum, diesen Kindern, die mehr wollen, die Bock haben, mehr zu machen, eine Woche zu geben, wo das geht. Und dann siehst du es im Scouting eigentlich besser vor der Pubertät.
Hm. Aber was mache ich jetzt als Schweriner? Ja, jetzt habe ich einen bei mir und sagt, der ist in meinen Augen der nächste Musiala. Und jetzt muss ich dem ja irgendwas mit an die Hand geben.
Ja, du gibst dem einen Zugang zu Sport. Du organisierst, im Zweifel triffst du dich mit der Familie und sagst, pass mal auf, ich glaube, der ist total talentiert. Seht ihr das auch? Und habt ihr Bock, dass wir mal so eine Woche uns überlegen? Und dann kann die Woche ja auch sein, der geht montags zu einer anderen Sportart, weil polysportiv, dass er noch im zweiten Verein ist. Meine Töchter haben immer auch geturnt, neben dem Handball. Groß hat auch neben BVB-Handball schon noch geturnt und Wettkämpfe geturnt. Ja. Irgendwann geht das dann nicht mehr, dann geht Turnen in Krafttraining über. Du guckst, wo ist Schule, wo ist in der Schule Sport und wo haben wir vielleicht noch eine zweite Mannschaft, wo trainiert werden kann. Weil gerade wenn das noch Kinder sind, vor der Pubertät verletzen sie sich auch nicht. Wir haben es ja eigentlich ein bisschen falsch rum, weil wir dann in der Pubertät mehr trainieren wollen, aber da ist eigentlich vom Wachstum und so ein bisschen schwieriger. Und dann baust du eine Woche und wenn dann der Ort, den ihr habt, nicht mehr reicht, dann kann man vielleicht auch mal jemanden anrufen, wenn die Kontakte da sind, sagen, pass mal auf, NLZ in der Nähe oder von euch ist die nächste Stufe ja nur noch NLZ, da gibt es ja nichts zwischen.
Da
gibt es nichts zwischen und dann zu sagen, pass mal auf, wir haben hier jemanden, ich möchte das einfach einmal sagen, weil ich möchte nicht am Ende der sein, der es nicht gesagt hat. Und dann muss man überlegen, ob man das realisieren kann. Aber ich glaube, wir können schon, auch in dem neuen Kinderfußball, wir können mehr Kinder fördern, dass auch kleine Vereine wirklich Spitzensportförderung sein können. Mhm. Wenn wir dann noch Meldeliegen kriegen, dass du hochmelden kannst, das ist euer Jahrgang so top gewesen, also meldest du mit denen hoch und dann kannst du mit dem nächsten Jahrgang der Breitensport es wieder runtermelden, dann können wir auch an den Orten sehr leistungsorientierten Fußball spielen.
Aber wie kriegt jetzt der DFB oder wer auch immer da mit?
Ey. Stützpunktsystem natürlich dann irgendwann.
Ich hoffe, ist dass bei uns eingepennt ein bisschen in Schwerin und Umgebung.
Okay, so. Das wäre natürlich schön, wenn es die Einheit auch gibt und wenn es daraus auch Orte gibt, um das rund zu machen. Es schafft nicht ein Ort.
Ja.
Wir brauchen Schule, wir brauchen eine Mannschaft und dann brauchen wir aber eigentlich auch noch eine zweite Mannschaft, vielleicht eine zweite Sportart, damit die Kids versorgt sind mit genug Sport. Mhm.
Trifft das alles 1:1 auf den Mädchen- und Frauenfußball zu?
Ja. Wir schaffen durch die mehreren Felder viel mehr Zugang und Zugangsmöglichkeiten. Wir haben viel mit den Nationaltrainerinnen gesprochen. Ganz viele Mädels kommen auch aus den kleinen Vereinen. Die sagen auch immer, es ist super, wenn die auch möglichst mit Jungs spielen und trainieren. Also wenn wir jetzt ein Mädchen nehmen, vielleicht gibt es eine tolle Mädchenmannschaft, weiß ich jetzt nicht ganz genau.
In Schwerin, jein. Also ich selber habe eine aus dem Jahr 2012 gehabt, die sehr lange bei uns mitgeschwommen ist, wirklich auch auf Augenhöhe mit den Jungs, so eklig das klingt, aber ich kenne, mittlerweile gibt es auch sogar im Kreis eine Frau, die bei den Männern mitspielt. Das ist heutzutage scheinbar auch völlig in Ordnung und es funktioniert scheinbar.
Genau, also am Ende braucht das Mädchen auch unterschiedliche Orte und jetzt haben die vielleicht eine Mädelsmannschaft, wenn es gut ist, und dann kannst du aber trotzdem noch bei Jungs mittrainieren.
Mhm.
Und auch da geht es darum, haben die Mädels Bock jeden Tag, also im Prinzip jeden Tag zu spielen. Dann wollen wir die Chance geben. Wir wollen aber auch die Chance geben im Kinderfußball, dass die Mädchen einfach dadurch, dass es ein Feld gibt, auch nur mit Mädels spielen können. Vielleicht gibt es auch nur 4 Mädels und die können gegen die 4 Mädels von den anderen spielen. Unsere Nationaltrainerinnen sind natürlich die auch sehr, sehr gute Spielerinnen geworden sind. Das heißt, die haben alle mit Jungs gespielt, für die ist das völlig normal. Teilweise auch mit Geschwistern, mit älteren Geschwistern. Aber das trifft inhaltlich natürlich auch auf den Mädchenfußball zu. Und wenn wir einen Sportplatz in kleinen Lernfeldern denken und in kleineren Umgebungen, dann gibt es auch einen Ort, wo die Mädels mitspielen.
Wie lange würdest du die Mädels bei den Jungs, wenn die wirklich jetzt sehr herausragend ist und vielleicht nicht so viele gute Mädchen in der Umgebung sind, wie lange sollte so ein Mädchen mitspielen? Ich weiß, ich bin irgendwann mal groß geworden mit ab C dürfen sie gar nicht mehr. Das ist ja heutzutage nicht mehr der Fall.
Ja, ich würde die Regularien komplett da öffnen, dass Mädels immer mit Jungs spielen können. Ab der C-Jugend auch mit, zum Beispiel auch C-Jugendmädels im D-Jugendbereich mitspielen dürfen. D-Jugendmädels im C-Jugendbereich, ja. Jungs, würde ich dahin komplett öffnen.
Bisschen Mikro.
Ja, genau.
Würde ich komplett öffnen, dass du zum Beispiel mit 2 Jahre, bis zu 2 Jahre ab Pubertät bis 2 Jahre jünger spielen darfst. Das würde ich auf jeden Fall dahin öffnen.
Aber sonst
Mädels. Toll sind auch Mädchenmannschaften, es passiert. in ganz Deutschland unglaublich viele Orte, wo die Mädchen gefördert werden, wo jetzt Mädchenmannschaften entstehen und wo das Commitment ist, wo es ja genauso ist, dass du auch wieder Breitensport und welche, die ein bisschen mehr wollen,
ja,
dann wäre es schön, wenn wir beide es haben.
Ja.
Im Inhalt gibt es keinen Unterschied. Das haben wir 100-fach gecheckt. In dem konkreten Inhalt stimmen die Prinzipien genauso.
Ja.
Für unser Verein heißt das jetzt konkret? Nicht hinsetzen und ein eigenes Trainingskonzept entwerfen, sondern hinsetzen und schauen, welche Ressourcen brauchen wir noch im Verein, um das, was ihr gemacht habt, was wissenschaftlich ja auch fundiert ist. Ihr habt das ja nicht euch ausgedacht und rausgegeben und jetzt macht mal, sondern habt das über Jahre entwickelt, Rückschlüsse. Ich glaube, es wurden sogar Studien gemacht, oder?
Es werden immer wieder Studien gemacht. Ist eigentlich ein gesunder Menschenverstand. Da haben wir immer die Wissenschaft gefragt, ob dem irgendwas entgegensteht, und ja, die haben Nein gesagt.
Okay. So, das heißt also wirklich, wer es fundiert braucht, es ist fundiert. Es ist ein Konzept, was Menschen gemacht haben, die sich damit rund um die Uhr beschäftigen. Ja? Vielleicht auch schon ein Leben lang rund um die Uhr damit beschäftigen. Und unsere Aufgabe als Trainerinnen und Trainer, als Vereine sollte sein, sich hinzusetzen und zu schauen, okay, welche Ressourcen brauchen wir noch, um dieses Konzept mannschaftsübergreifend, jugendübergreifend gut umsetzen zu können. Ich glaube, vielleicht auch für den DFB ein Punkt, oder vielleicht gibt es das schon, vielleicht bin ich da nicht gut genug informiert, aber um da auch nochmal aus Frankfurt in die Bundesländer vielleicht etwas reinzugeben. Ich weiß nicht, wie es mit Sportförderung aussieht, aber wenn man hingeht und sagt, okay, wir haben hier einen Verein, der hat jetzt wirklich alle seine Trainerinnen und Trainer auf diese Spur gebracht. Alle wollen mitziehen, alle haben Bock, das zu machen. Und jetzt braucht es vielleicht nochmal einen Container mit irgendwie Material, kleineren Toren und so weiter. Dass man sagt, für die Vereine, die hingehen und sagen, okay, wir machen das jetzt, ja, dass wir da vielleicht irgendwo einen Fördertopf haben, auch vielleicht auch auf Landesebene, wie auch immer, dass die sich dann auch noch besser ausstatten können, um dieses Konzept umzusetzen. Aber nur dann, also nur, ja, wenn sie sagen, okay, wir gehen da mit, wir haben da Bock drauf, dass man denen dann auch nochmal zur Seite steht und sagt, okay, wir haben hier vielleicht den einen oder anderen Fördertopf, weil das eine oder andere Freundschaftsspiel noch Überschüsse.
Manchmal vielleicht auch nicht besser ausstatten, sondern überhaupt erstmal ausstatten.
Weil genau.
Es gibt, glaube ich, auch draußen ganz viele Vereine, die sagen, ja gut, ich mache meine Tore noch mit Stangen. Funktioniert sicherlich auch.
Ja.
Aber wir wissen alle, wie geil das Geräusch ist, wenn der Ball ins Netz fliegt.
So, ich glaube, das wäre ein
ganz... Ja, das kommt nur nicht von mir, weil von uns kommt der Inhalt. Die Fördertöpfe müssen wir schauen, wie das genau läuft. Wir zeigen die Trainingsfortbildung zum Beispiel immer mit zwei Jugendtoren, 4 Minitoren, 8 Stangen auf dem Viertelplatz, weil das so die Realitäten sind. Mhm. Auf jeden Fall. Und wenn zum Beispiel der DFB oder wenn das abschreckt, müssen wir ein bisschen clever sein. Und dann heißt das halt nicht Trainingsphilosophie Deutschland, sondern dann heißt das ein bisschen anders. Und dann ist der Slogan, wir fördern alle unsere Kinder in Schwerin. So, nimmst den Vereinsnamen, wir fördern alle unsere Kinder und dann spielen wir auf mehreren Feldern. Dann heißt das vielleicht auch nicht Netto-Spielzeit. So, da könnt ihr auch einfach mal, könnte man sogar ChatGPT fragen. So, schreibt das mal so um, dass Hannes Wolf da nicht drauf ist. Weil ich glaub, der ist beim DFB, das wollen wir hier nicht sehen, sondern wir wollen das gerne, dass das von uns ist. Also da müsst ihr ein bisschen clever sein in der Kommunikation.
Das ist ja auch interessant, weil was hier passiert ist ja, es werden Dinge verknüpft und verstrickt, die gar nicht zusammengehören. Ja, weil ich sag mal so, die dann im Verein sitzen und vielleicht auch die Väter und Trainer, die sagen, ah, das kommt vom DFB, das ist blöd. Die meinen das ja nur so, die haben sich damit ja gar nicht beschäftigt. Die wissen ja gar nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
Die einzige Chance.
Genau, so. Und woher kommt das? Das kommt ja aus Dingen, die vielleicht auf DFB-Ebene in ganz anderen Bereichen passiert sind, wo Leute vielleicht auch zu Recht sagen, das finden wir nicht gut. Ja, so. Was aber nichts mit diesen Jugend- und Nachwuchsfußball zu tun hat. Also was vielleicht irgendwie was mit der Bundesliga zu tun hat. Ja, ich finde jetzt die neue Handregelung scheiße und das hat der DFB so gemacht und deswegen ist das alles blöd, was vom DFB kommt. Und ich glaube, erstmal hinzugehen und zu sagen, nein, das gehört nicht zusammen. Ja, wo du da ein Problem mit dem DFB hattest, das hat nichts mit der Arbeit von Hannes Wolf und all denen, die an diesem Konzept gearbeitet haben, zu tun. Gar nichts. Sondern schau dir das an und dann wirst du sehen, und das war interessant, hier war mal Länderspiel, Deutschland gegen Italien, im Signal Iduna Park, und da habe ich einen kennengelernt von Union Berlin. Und das war so ein richtiger, so ein klassischer alter Fußballer. Ja. Und der hat dieses Konzept so gefeiert und hat gesagt, seine Tochter hat sich, seitdem sie in diesen neuen Trainingsformen spielt, so genial entwickelt und ist jetzt irgendwo beim DFB dann auch gelandet. Ja. Da habe ich so gedacht, ey, krass, du müsstest mal zu uns kommen in den Verein. Ja, weil der strahlte das nicht aus. Der strahlte eigentlich so, ja, wir machen alles so wie früher aus, so von der Person her. Und dann kommt das so aus dem heraus. Dann habe ich gedacht, sowas braucht es irgendwie auch in die Vereine rein, ja, dass solche Leute, die vielleicht auch jahrelang nach alten Konzepten trainiert haben, das Neue kennengelernt haben, dann Erfolge bei ihren Kindern daraus gesehen haben, dass die hingehen und sagen, hey, ich erzähle euch das mal von, weil dann ist, glaube ich, nochmal so eine andere Aufmerksamkeitsspanne da. Aber ich glaube, das wird es brauchen in der Zukunft. Und natürlich die Eltern, dass wir die komplett mitnehmen und auch ihr als DFB dort weiter Aufklärung einfach betreibt. Ja? Die Eltern einfach abzuholen und zu sagen, warum das für dein Kind einfach der richtige, geniale Weg ist, Fußball zu spielen, weil es dann eben nicht mit dem Trauma aus der Fußballzeit herausgeht. Ich habe so viel investiert, aber ich habe am Ende des Tages nie gespielt, immer auf der Bank gesessen, wurde von einer Mannschaft runtergegeben in die nächste vielleicht und habe dann aufgehört und spiele jetzt halt Schach. Ne? Ja. So, nichts gegen Schach. Schach ist auch super, ja, aber das soll ja nicht sein.
Aber es ist, kann man ehrlich sein, ne? Wir warten ja, man muss zuhören, reflektieren und sein Verhalten ändern.
Das ist viel, ja.
Also alleine zuzuhören, das zu reflektieren und Verhalten zu ändern, das ist nicht einfach. Und wir sind sprachlich in ganz vielen Bereichen nicht top. Wir sagen ja auch, reiß dich zusammen, was keinen Sinn macht. Wir sagen auch,
konzentriere dich mal wieder.
Spielprinzip, das heißt spielen gehen. Das heißt eigentlich spielen sprinten oder zumindest sprinten, spielen laufen, aber wir nennen es einfach so. Also wir haben ganz viele sprachliche Unpräzisionen. Aber gerade dieses Zuhören, Reflektieren und Verhalten ändern, das ist viel. Wenn dann auch eine Blockade dazwischen ist, dass dann DFB zum Beispiel abschreckt, dann ist ja schon das vorbei. Geht es ja im Brunnen gefallen, in dem Moment, wo du dich verschließt. Aber wir haben auch tausendfach die Geschichte, wie du es mit dem Union Berlin-Fan, die kann ich natürlich tausendfach erzählen. Die sitzen hier, aber die kriegen die ja zurückgespielt oder kennen die Leute, wo Entwicklung stattfindet. Und da müssen wir auch clever sein, weil wir haben jetzt eigentlich ein Team gebildet. Also ist unser Kompetenzteam vom Anfang so ein klassisches DFB-Team? Weiß ich nicht. Hermann Gerland, die Benders. So, das ist eigentlich nicht klassisch DFB. So. Das heißt, eigentlich findet da auch jeder jemanden, mit dem man sich identifizieren kann.
Ja, und oder Hermann wird auch einer sein, der, das ist genau das, was du sagst, zuhören, reflektieren, ändern, der genau das über all die Jahre gemacht hat. Sonst wäre der ja nicht so an der Stelle, an der er jetzt auch ist.
Ja, natürlich. Und der auch dieses alte Wissen hat und der es auch so erklären kann, dass jeder es versteht. Das finden wir auch total wichtig. Aber wir erwarten auch viel. Aber ich finde schon, wenn man mit Kindern arbeitet, wenn man mit Mitspielern arbeitet und Spielerinnen, dann kann man sich einmal öffnen und die Argumente auf den Tisch legen.
Ja.
Und das Problem ist aber, wenn in der Kommunikation die Argumente schon nicht gut vertreten sind. Das heißt, ist dann die Frage, spielen wir jetzt nur noch auf kleine Tore? Also einfach eine bodenlose Frage. Weil ab der F-Jugend die Jugendtore integriert sind in den Prozess.
Ja.
So, und dann sind wir auf dieses Entweder-Oder-Land. Also wir sind ein Entweder-Oder.
Ja.
Aber es ist so oft im Leben, sowohl als auch, also bin ich ein Umschalttrainer oder ein Ballbesitztrainer. Ja, hoffentlich können deine Spieler mit dem Ball irgendwie was anfangen und umschalten auch.
Ja.
Also ganz oft wird dann so dieses Entweder-Oder gegeneinander ausgespielt und das spaltet ja auch.
Mhm.
Und wir wollen auch nicht spalten zwischen Leistungs- und Breitensport. Wir wollen nicht spalten zwischen Jungs und Mädchen. Zwischen Trainern, die lauter sind und die leise sind. Und wir wollen das ja vereinen und da unterstützen. Aber es ist viel, was wir erwarten, wenn die Menschen zuhören, reflektieren und ihr Verhalten ändern sollen. Aber deswegen brauchen wir auch diese Aufklärung und dieses permanente Kommunizieren, damit das Schritt für Schritt auch läuft. Und da müsst ihr auch clever sein, wenn DFB abschreckt, dann nehmt uns nicht.
Ja.
Dann stellt die Frage anders. Ey, 16 mal 3 Minuten, jedes Kind spielt. Fußball ganzheitlich. Wie findet ihr das? Wollt ihr euer Kind auf der Bank haben oder wollt ihr euer Kind
ist das,
in Aktion haben?
Was ihr in dem Flipbook und so weiter nochmal ergänzt, ohne dass ich das, wo genau so, wie kann ich das nach draußen gut verkaufen? Wie kann ich das, wie habe ich ein Wording, was draußen nicht abschreckt? Dann das, was du vielleicht aufgegriffen hast, und da spreche ich wahrscheinlich, ich bin immer so arrogant für alle Breitensportvereine, weil am Ende sind wir die Basis von dem, was ganz oben kommt. Wir legen, glaube ich, den Grundstein dafür, dass am Ende nach welche nach oben kommen. Von daher wünscht sich, glaube ich, der Großteil, das Thema Förderung viel mehr präsent zu haben. Also wenn es darum geht, dass, weil du hast eben auch relativ klar gesagt, ne, pass auf, wir sind für die Inhalte zuständig. Wir haben die
Dein Team. Nicht wir im Ganzen.
Nein. Aber dein Team ist für die Inhalte zuständig und die habt ihr geliefert. So, und wir sind jetzt dafür, das in die Masse zu tragen. Und die Masse sagt aber, wir brauchen aber, ich mach's ganz plump, Tore, weil wir haben null Tore. Dann, ich glaube, ist die Erwartung draußen da, dass es dann heißt, alles klar, hier ist ein Bestellformular, ich mach's ganz platt, der DFB bezahlt.
Ja, ist eine absolute Ausrede. Wir haben in Deutschland viel mehr Orte, wo wir Kapazitäten nicht nutzen,
ja,
als Orte, wo Kapazitäten fehlen. So, ein Beispiel, die Grundschule hier vorne, wo meine Kids sind.
Am Tegernsee?
Ja, genau. Die haben eine Sporthalle, die haben einen Bolzplatz daneben und direkt fußläufig ist noch ein Sportplatz, ein großer Platz, wo du alles machen kannst. Das heißt, das Schulkonzept, du hast den Ort immer.
Ja.
So, aber wir sehen gar nicht, was geht. Und deswegen auch diese 8 Stangen in unserer Fortbildung. Am Ende ist es kein Grund, wenn du die Tore, also wenn wir jetzt sagen, du brauchst da 16 Felder, ist mir schon klar, dass jetzt 16 mal 4, muss ich jetzt überlegen, was das ist. Was ist denn das?
64 und 24 sind 64, ja.
64 Tore. Mir ist klar, dass nicht 64 Mini-Tore da sind.
Ja.
So, aber dann sind halt in manchen Fällen, jedes zweite Feld hat halt Stangen oder Schuhe. So, es ist einfach, wenn du dich dahinter vereinst, kein Grund, das nicht zu machen. Dann wäre es schön, wenn wir auf Dauer mehr Tore bekommen. Und ich freue mich auch, wenn der DFB das alles bezahlen kann. Es gibt 25.000 Vereine.
Ja.
So, ich will mal sehen, also können wir mal aufschreiben. Und das Schlimme ist ja, wenn der Inhalt nicht gut ist, ist jede Materialunterstützung Perlen vor die Säue geworden.
Definitiv.
Das heißt, wenn wir nicht bereit sind, uns mit dem Inhalt zu beschäftigen, wir müssen die Tore nicht kaufen, damit am Ende die Kinder wieder in der Schlange stehen.
Das ist das, was
oder auf der Bank sitzen.
Also wenn man eine Verbindlichkeit schafft und sagt, Verein AFC, Dortmund hießen die, ne? AVC, ASC Dortmund, sagt, wir gehen jetzt nach dieser Trainingsphilosophie, wir verpflichten uns, das zu machen und jetzt brauchen wir aber auch den
Support. Super, wenn das möglich ist. Ich sage ja, jetzt kommt dann irgendwann auch noch neue Ausrüster, die auch noch Bock haben, Breitensport zu machen, Schulkonzepte zu machen. Wir kriegen da schon Unterstützung, wir kriegen da auch Leute rein, aber wenn der Inhalt, wenn wir das inhaltlich den Weg nicht gehen, dann ist das Perlen vor die Säule.
Definitiv. Deswegen sage ich ja, musst du dich verbindlich.
Und es ist nicht unser Team. Wir wollen auch, wenn wir eine Fortbildung machen, jetzt in Brandenburg zum Beispiel, ich möchte nicht, dass die kommen, weil die danach was geschenkt bekommen.
Auch verständlich.
Am besten kommen die, so wie in Köln, da gab es nämlich gar nichts. In Brandenburg gab es noch Trainerpunkte. Da waren dann 350 Trainer und Trainerinnen da. Aber das würde ich gerne getrennt haben. Und wenn wir dann irgendwann dahin kommen, dass du dich zertifizieren kannst als Verein, genau, als Trainingsphilosophie Deutschland Verein, dann hast du ein Emblem oder als Schule mit einem Sportkonzept und du hast ein Emblem, du kriegst dafür Materialien, super.
Gibt's da Ideen? Also weil das ja, ist das, was du, glaube ich, meintest. Geil, das ist ein offizieller...
Ich push die aber nicht, weil wir... Wenn ich hier Co-Trainer meiner Frau im Handballtraining werde, dann haben wir die Halle und dann kommt der Hausmeister, irgendwann schließt die auf, weil wir haben natürlich auch keinen Schlüssel. Dann muss ich gucken, was ist denn da? Und dann muss ich mit dem, was da ist, das bestmöglich machen. Wenn ich mich dann aber gedanklich schon zurückziehe, hier kann ich ja gar nicht, 32 Kinder, die haben wir nämlich auch in der Halle. Das ist eine Sporthalle, ne? Weil irgendwann spricht sich das rum und dann kommen auf einmal ganz viele und dann sagen, boah, sind aber viele, dann muss ich daraus das Beste machen. Wenn aber mein erster Schritt ist, gedanklich, ja, hier gar nicht das Material, wie soll ich das machen? Dann bin ich sofort ein Alibi.
Ja, na klar.
Sofort.
Ja.
Und deswegen ist das, haben wir da die Klarheit zu sagen, ja, ich freue mich, wenn das irgendwann kommt, aber es wird nicht von mir kommen. Das Zertifikat kommt nicht von mir. Wenn wir irgendwann sagen, ey, das ist so geil, lass das mal für ganz Deutschland nachhaltig machen, dann wäre das total richtig, auch die Schulen zu zertifizieren übrigens und zu unterstützen, die das machen. Dass du damit auch werben kannst.
Genau.
So, auf jeden Fall.
So als Vorstufe,
aber nicht von mir.
Zum Stützpunkt. Ja, dass du wirklich sagst, so. Das ist, die haben diese Philosophie und die kriegen auch jeden Support, den sie irgendwie brauchen, vom DFB, was auch immer. Aber dass du da sagst, da hast du genau so eine Brücke geschlagen. Dann.
Und trotzdem gibt es hunderte Vereine, die es trotzdem machen. Die es trotzdem machen, auch wenn es dafür nicht mehr Tore gibt.
Ja.
Da gibt es unglaubliche Geschichten auch. Und es gibt trotzdem auch immer der Faktor Mensch, denn der steht natürlich auch da drin, das, was ihr erzählt, passiert auch hundertfach, dass in einem Verein 2, 3 Leute sind, die haben das verstanden. Die sind restlos bedient irgendwann, weil die merken, ey, wir kommen hier nicht weiter, die anderen wollen sich damit gar nicht beschäftigen. Die müssen wir natürlich auch weiter motivieren und ihnen auch eine Stimme geben. Damit im Zweifel sie auch gar nicht erklären müssen und sagen, hier, guck dir bitte mal das hier an und wenn du das geguckt hast, dann können wir weiterreden. Ich mach das auch. wenn ich Leute merke, die haben sich gar nicht damit beschäftigt, schießen, dann sage ich, pass auf, du kannst dich jetzt, entweder erkläre ich es dir jetzt oder du guckst dir eine Stunde an, dann können wir nochmal reden. Weil sonst redest du natürlich auch manchmal in einer Oberflächlichkeit, die schwierig ist.
Wir sind jetzt bei 2x90 Minuten angekommen. Ja. Und ich habe gerade so ein Bild gesehen. Ja, wir haben in Schwerin Lambrechtsgrund, da wurde gerade ein neuer Rasen verlegt, weil dieses Stadion als Parkplatz erhalten musste für eine ganze Weile, damit wir dort diese Radtrainingshalle bauen können für die Profi-Radsportler und Sportlerinnen.
Nur mal so, das ist auch Deutschland. Wir haben also einen Fußballplatz, der für ein Jahr platt gemacht wird, als Parkplatz genutzt wird, wo eine Spielfläche weggenommen wird, weil wir einen Parkplatz brauchen. Wo du also Kindern die Möglichkeit nimmst, Sport zu treiben, weil wir einen Parkplatz
aber
brauchen.
Aber um eine Sportstätte
zu bauen. Ja, um eine Sportstätte,
um eine Sportstätte zu bauen. Ja,
dann sind da schon nicht mal Anwohner neben einen Sportplatz gezogen und haben dann geklagt, weil es so laut ist. Also es gibt da natürlich noch wildere Geschichten. Das ist ja zumindest für eine Sportstätte.
Wir sind in einem Wohngebiet, unser Sportplatz ist in einem Wohngebiet. Von daher haben wir gefühlt jede Woche diese Auseinandersetzung.
Und auch die Fahrradfahrer brauchen das. Ja, auch wenn du das vielleicht anders siehst, aber die brauchen das. Aber lass uns mal kurz bei Lambrechtsgrund bleiben, weil ich sehe es gerade so vor mir. Daneben ist noch ein schöner Kunstrasenplatz und dann ist da auch noch die Palmberg Arena, wo ja auch das Hallenmasters immer war. Und du warst ja schon mal in Schwerin, ja? In der Stadt der Sieben Seen, wunderschöne Stadt, tolles Schloss.
Ich habe die Bootstour gemacht, ich fand es unglaublich, wie schön es da ist.
Und deswegen wäre es ja auch eine gute Idee, nochmal nach Schwerin zu kommen, irgendwann. Ja. Ja. Weil die Idee, die mir gerade so kommt, ist, lasst uns doch mal in diesem Stadion, Lambrechtsgrund, und daneben auf der Kunstrasenfläche vielleicht auch noch, damit man es noch richtig groß machen kann, so ein 3-gegen-3 Fandinho-Turnier machen, so einen Tag. Wir haben das schon ein paar Mal erlebt.
Nein,
das ist wie eine
nicht Fandinho. Macht alles. Dreht es an, alles
Jugendtore.
Genau, zeigt das ganze Ding. Nicht nur, weil sonst sagen die Leute, wo sind denn die Tore? Muss alles zeigen.
Wir machen alles. Und wir werden auch nichts vergessen, weil kann man Hannes Wolf buchen für so einen Tag nach Schwerin?
Weißt du, ich hätte eine Idee. Wir bewerben uns beim DFB für die Ausrichtung eines U20-Länderspiels in Schwerin im Stadion. Da passen 8000 Leute rein. So viele kommen, glaube ich, zu einem U20-Länderspiel nicht so häufig, oder?
Nee. Doch. Wir hatten jetzt 15 in Polen, wir hatten auch schon mal 13 in Regensburg.
Ja, okay, aber es ist nicht die Regel. Es ist nicht die Regel.
Danach das Kinderfest.
Du machst vormittags das Kinderfest und schließt den Tag.
Nein, wir können das auch so machen. Wir machen das ja eh die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Also das ist... ich war auch schon in Schwerin auf dem Platz und wir haben da trainiert mit den Verbandssportlehrern, haben genau diese Fortbildung gemacht, um das ins Land zu ziehen, weil auch da brauchen wir ja mehr Multiplikatoren. Wenn ihr mir sagt, dass da über 100 Trainer und Trainerinnen kommt, dann kann man das auf jeden Fall machen. Dann können wir nächste Woche nochmal sprechen und einen Termin suchen. Dann bilden wir das auch ab.
Ich hasse so eine Challenges, ne? Also,
da ist sie.
Wo ich ihm sage, 100, was ist denn mit 100?
Ja, wir hatten 1000 in Bremen, wir hatten 750 in Köln, 800 in Dortmund,
gut, aber
800 in Stuttgart und man muss eins sagen, das war nur... Die mussten es deckeln, weil es uns Großveranstaltungen geht. Es gibt aber auch so tote Orte in Deutschland. Da kommen wir, dann kommt keiner, weil die sich dieser ganze Region nicht mit dem Inhalt beschäftigen.
Mhm. Ich sag dir, Mecklenburg-Vorpommern ist so eine Region.
Die ganze Region hat sich mit dem Inhalt nicht beschäftigt. Ja. So, dann kriege ich auch eine Mannschaft, mit der ich trainiere. Ich habe es überall gemacht. Dann trinke ich eine Mannschaft und da siehst, weil sie nach 5 Minuten, die haben es noch nie haben die so trainiert. Die haben hochrote Köpfe, die können dann direkt nicht mehr, sind kognitiv, körperlich und auf allen Ebenen überfordert. Das heißt, wir haben natürlich die Orte auch. Und das ist ja das, was ihr meint, wo die Leute diesen Schritt überhaupt sich damit zu beschäftigen gar nicht gemacht haben. Aber es ist auch die einzige Chance, es blöd zu finden.
Ja,
sich einfach nicht damit zu beschäftigen. Sonst ist es pure Logik, sonst würden wir es auch nicht machen. Weil es ab da wirklich einfach nur noch Logik ist. Ja, wir können das gerne machen, aber müssen ein paar Leute deswegen organisieren.
Ich glaube wirklich, dass sowas in Stuttgart, Dortmund und Co., dass da viel mehr Multiplikatoren sind, viel mehr Leute, die sich damit beschäftigt haben, wo es einfacher ist, diese Konzepte durchzukriegen. Wir sind da oben totes Land. Das muss man auch mal ganz nüchtern sagen. Überhaupt 100 Trainer zusammenzukriegen, die bereit sind, du hast gesagt, du warst vor 3 Jahren in Schwerin. Da bist du mit diesem...
Ja, das waren wir die Verbandssportlehrer. Das war geschlossen. Also war okay, in dem Kreis von allen, die Trainerausbildung machen, aus dem ganzen Nordosten. Das war auch nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, sondern es waren mehr.
Ja.
Aber da haben wir in Schwerin das auch gemacht.
Okay, wir nehmen als Hausaufgabe mit.
100 Trainerinnen und Trainer. Sollten wir doch zusammen. Also ich glaube an Mecklenburg-Vorpommern Auch wenn du das etwas pessimistischer siehst.
Ich habe Kinderfußballkongress gemacht in Mecklenburg-Vorpommern. Da waren auf jeden Fall 100.
Wo hast
du es war auch gedeckelt. Eine Sportschule.
Güstrow wahrscheinlich. Fällt mir, als Sportschule fällt mir immer erst Güstrow ein in bei uns. Oder Neubrandenburg.
Weil? Vielleicht vertue ich mir auch im Bundesland. Ah, ich glaube, das war Thüringen.
Das heißt, na, das sorry. Wir bekommen 100 Trainerinnen und Trainer zusammen und dann machen wir das und dann haben wir auch dann die Möglichkeit, vielleicht das zweite und nee, das, wir haben jetzt zwei Spiele. Wir haben zweimal 90 Minuten und wir können dann noch 3 und 4 hinten ranhängen, drehen wir dann in Schwerin mit Hannes Wolf. Ich glaube, wir könnten jetzt noch mal 3 Stunden weiterreden. Und es,
natürlich.
Es
ist nur gestreift.
Genau, es ist ja so viel da drin. aber wir konnten vor heute schon mal sehr, sehr viel mitnehmen. Ja, ich glaube, die Bereitschaft, sich das anzuschauen, sich dort zu öffnen und wirklich zu verstehen oder hinzuschauen, um zu sehen, dass das Beste ist, was du für deine Kinder im Training machen kannst, was du als Mama oder Papa deinen Kindern bieten geben kannst, ja, wo du sie hinschicken kannst. Wir haben so gewählt tatsächlich. Wir haben unseren Sohn nicht trainieren können. Der war erst bei uns in der Jugend, aber hat sich immer konträr verhalten. Er ist so ein Gegenteilsortierer und er hat dann gedacht, wenn ich Mama und Papa ärgern kann im Training, dann mache ich das. Was dazu geführt hat, dass dann viele nicht mitgemacht haben, weil er macht doch auch nicht mit. Und dann haben wir überlegt, wo könnte er dann hingehen und haben uns wirklich verschiedene Sachen angeschaut. Und beim FCM, das ist ja da, wo du auch schon warst dann in Schwerin, da haben wir gesehen, dass die im Kleinkindbereich und auch in der G-Jugend diese Spielform einfach machen, komplett. Ja, viele, viele Felder, 6, 7 Felder nebeneinander und dann wird schnell geguckt, wer passt leistungsmäßig zu wen und dann geht's einfach los. Und da haben wir ihn dann hingebracht und es ist Wahnsinn, wie schnell sich die Kinder dort entwickeln. Also ich gucke mir das ja auch an, dann dort als Spielervater und es ist einfach ein unfassbar und auch wie obwohl ja keine Technik trainiert wird, sondern halt einfach die ganze Zeit 3 gegen 3 gespielt wird auf 4 Tore, wie schnell sie sich auch technisch weiterentwickeln, das ist
Wobei, das ist ja nur ein Teil. Also die ganze Zeit 3 gegen 3 zu spielen, ist ja auch nur ein Teil von dem. Ne?
Technische Entwicklung ist auch wichtig, nur du brauchst halt diesen Kern von Spielen, das ist das, was du siehst und der Rest kommt dann dazu.
Kommt dann dazu, genau. Und ja, das hat uns überzeugt und das jetzt nach ein Jahr läuft das jetzt, zeigt sich auch, wie gut das ist. Und wir trainieren diese Spielform auch. Und ich glaube, wenn wir das jetzt auch bei der B-Jugend nachher auch für die nächste Saison noch mehr mitnehmen, ja, und noch mehr umsetzen und noch, weil was du vorhin erzählt hast, ich habe mich ganz oft erwischt. Ja, ich halte mich für sehr reflektiert und sehr offen für diese ganzen Geschichten. Aber dieses, ey, wir haben am Spieltag 3-mal irgendwie ein Gegentor gekriegt, weil wir im Spielaufbau den und den Fehler gemacht haben. Und wir werden jetzt am Montag und am Mittwoch genau diesen Spielaufbau so lange trainieren, bis uns dieser Scheißfehler nicht mehr passiert, weil das Tor will ich nicht nochmal kriegen. Das habe ich auch schon so oft gemacht, ja. Und,
geht auch schnell.
Genau. So.
Und du glaubst, du bist auf dem richtigen Weg damit. Oh, da war ein Fehler, den müssen wir korrigieren. So.
Und dafür dann aber wirklich diese anderen Spielformen, die einfach wichtig sind, nicht zu machen. Ne? So, das ist halt Blödsinn. Ja, ne, vielleicht geht man hin und sagt, lass uns eine halbe Stunde länger Training machen und diesen einen Abwurf vom Torwart nochmal üben, aber nicht auf Kosten der wirklich wichtigen Einheiten.
Noch viel geiler, deinen Spielaufbau da reinzubauen.
Das
genau das Thema, was du willst, bauen wir da rein. Wie den langen Ball auf den Stürmer. Mhm. Du kannst einfach reinbauen. Und dann wird's rund. Ja. Und du sollst das Thema ja gar nicht ignorieren.
Also nicht dies oder das, sondern das und das.
Ja, spiel mit dem Torwart in der Spielform, stellst deinen linken Innenverteidiger, den rechten Innenverteidiger daneben, spielst in die Richtung, lässt die andere Mannschaft anlaufen, aber du hast eine Spielrichtung, du hast einen Fluss, du hast trotzdem Schießen, Dribbeln, du hast trotzdem den Rest da drin. Du kannst doch einfach reinbauen. Sonst selektiert man. Das ist dann ist es nicht mehr ganzheitlich und dann haben wir halt eine Woche Spielaufbau trainiert, aber alles andere vergessen.
Also, einfach reinbauen, damit machen wir für heute, pfeifen wir das Spiel ab. Ja. Holz auf glatt, die Dribbeldebatte mit Hannes Wolf. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke euch auch, dass ihr die weite Fahrt nach München auf euch genommen habt.
Ja, sehr gerne. Wir haben ja, für uns ist das ja ein Monster-Learning auch. Ja? Also wir durften jetzt als erstes, und unsere Zuhörer dürfen es dann hinterher, 3 Stunden wieder sehr, sehr viel lernen einfach.
Ja, ich aber auch.
Viel reflektieren auch nochmal so. Und dann bist du so, ah ja. Mhm. Also vielen, vielen Dank.